Trekkäse. Der Star Trek Podcast.
Herzlich willkommen zur 87. Folge von Trekkäse. Wir besprechen heute Picard Folge 305 Imposters, aka Wechselbälger auf Deutsch. Und zu Gast habe ich heute Eve J. Hallo.
Hi, total schön hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Du warst ja auch schon ein paar Mal zu Gast und war jetzt schon wieder ein bisschen her.
Ja, viel zu lange.
Deswegen würde ich sagen, stell dich doch mal kurz vor. Du bist ja auch fleißige Podcasterin und hast also auch kreativ ganz, ganz, ganz viele Dinge, die du machst.
Ach so, ja, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Also schöpferisch tätig auf meinem Hauptprojekt gerade war ich 2019 durch die Geburt meines Kindes. Ist jetzt fast 4, also 3,5, fast 4. Und das hat mich eine Weile auf Trab gehalten. Und Adrian hat dann bei sich auch noch eins hinterhergeschoben. Und so sind unsere Trek und Gold Podcasts, ich möchte nicht sagen weniger, aber akzentuierter geworden, kostbarer. Ja, dann bin ich noch Vorsitzende von Comic Solidarity, die jetzt seit 2020 tatsächlich auch als Verein gegründet wurde. Also vorher war das ja so eine lose, oder nein, nicht lose, aber so eine unverbindliche Interessensgemeinschaft. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wollen wir diesen Comicpreis Ginkgo Award ausrichten. Jetzt müssen wir auch richtig firmieren. Also wir sind quasi ein gemeinnütziger Verein. Und das bringt mich auch zu meiner Eigenwerbung, nämlich bis 31. März können noch Comics eingereicht werden beim Ginkgo Award. Und das funktioniert im Gegensatz zu anderen Comic Awards rein digital auf www.ginkgo-award.de. Ja, und wenn ihr euch eher fürs Podcasten interessiert, also Trek und Gold hat ja einen Patreon auch. Und da poste ich gerade in Ermangelung ganzer Folgen jede Woche meinen Kommentar nach jeder Folge PK. Also Meine Lieblingsrubrik ist ja die Theorien, und das muss ich dann doch wöchentlich loswerden, damit ich hinterher sagen kann, ich hab's gewusst, ich hab's euch doch gesagt, ihr habt's zuerst bei mir gehört. Ach, naja. Also ich vermisse auch also ein bisschen dieses wöchentliche Auseinandersetzen mit dem Fandom, und deswegen finde ich total schön, dass ich heute hier sein darf. Und ansonsten schreibe ich Comics, ja, fertig.
Ja, wunderbar, sehr gut. Dann alle Shownotes, alle Adressen, alle Homepages etc., alles in den Shownotes. Könnt ihr gerne dann auch der Einfachheit halber einfach dahin gehen und euch dann weiterklicken zu Eve J und zu den Ginkgo Awards und zu dem Comicverein etc. Und natürlich zu Trek und Gold, klar, logisch. Was ja eine Unterkategorie von Trek und Gold ist. Ich blick da immer nie so richtig durch. Aber Trek und Gold gibt's auf jeden Fall noch. Das war wichtig. Und ihr macht halt eine kleine, ja, nicht richtig Pause, so ein bisschen etwas entschleunigt,
oder?
Genau, ja, bis es dann wieder, genau, ein bisschen mehr Zeit ist, natürlich. Ja, sehr
schön. Wir haben gesagt, ja, komm, wir machen den Strange New Worlds Staffelrückblick. Und dann haben wir so geschrieben, ja, habt ihr auch gerade Magen-Darm in Berlin? Ja, wir haben auch Magen-Darm. Okay, ja, dann in zwei Wochen. Nee, jetzt haben wir das. Und jetzt, naja, aber das ist halt so. Also ich bin ja sehr,
Kindern
sehr froh.
Natürlich auch. Oder sie schleppen ja, glaube ich, jede Woche was Neues nach Hause. Ja.
Alles. Hast du nie gehört, was da kommt.
Kurze Frage. Wie gesagt, du hast es ja eigentlich alles schon mal erzählt, aber du darfst gerne dann einfach in Kurzzusammenfassung nochmal vielleicht wiedergeben. Ich bin natürlich immer neugierig, und vielleicht auch die dich noch gar nicht so kennen oder in den anderen Folgen noch nicht gehört haben. Wie bist du denn zu Star Trek gekommen? Also was ist dein Einstiegspunkt?
Ich erzähle immer gern die Anekdote meiner ersten Jan Tenner Hörspielkassette. Ja. Eigentlich sollte ich eine TKKG oder was? Drei Fragezeichen? Nee, ich glaube, es war TKKG Kassette bekommen von der gemeinsamen Tante, von mir und meinem Cousin. Und er wollte die Antenna-Kassette nicht. Und dann hat er mir die untergeschoben und quasi getauscht, ja. Und dann hatte ich also diese erste Sci-Fi-Erfahrung, ja. Und das war einfach schon immer irgendwie mein Thema. Da gibt's auch noch frühkindlichere Sachen, bisschen so den Glücksbär hieß, die halt eigentlich voll spacig sind, ja. Und dann habe ich in den 80ern ZDF eingeschaltet, und da war es dann um mich geschehen. Und meine Bestie und ich hatten dann als Teenagerinnen so einen albernen Fanclub, bestehend aus uns und zwei Rollenspielbekannten aus ihrer Schule. Trek Wars! Den gab es irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr, den Fanclub, weil dann waren wir nur noch zu zweit, dann brauchten wir auch keinen Club mehr. Und Star Trek war zu dem Zeitpunkt mehr ihr Ding und meins war eben Star Wars. Aber wir haben dann eben auch in unserem Dorfkino, wo man damals noch in der letzten Reihe rauchen durfte, eklig, haben wir halt wirklich die Star Trek Kinofilme geschaut. Und das ja, war super. halt einfach so, das hat mich auch in der aktuellen Folge, über die wir jetzt sprechen werden, berührt. Denn ich glaube, der erste, den wir zusammen da im Kino gesehen haben, war Generations.
Ach, okay. Ja, ich finde es auch witzig, du hattest wenigstens eine Freundin, die war generell so Sci-Fi-Fan. Also ich meine,
ja, eine.
Klar, ja, aber Star Trek und Star Wars, denn ich hatte, also die Freundin, mit der ich immer stundenlang am Telefon wirklich diskutiert habe, also wir hatten immer so 2 Stunden Telefonate, dann ist meistens sie von ihren Eltern irgendwie rausgekickt worden, weil es gab ja nur ein gemeinsames Telefon für die ganze Familie, dann saß sie immer im Flur, quasi auf der Treppe, so diese, es gibt ja diese, also die haben ja alle den gleichen Schnitt, diese Reihenhäuser, weißt du, wenn du die Treppe runterkommst, so, dann saß sie dann immer auf dieser Wendeltreppe unten auf der unteren Stufe am Telefon, konnte natürlich in der Zeit auch keiner ins Internet, weil Telefon belegt gleich und so. Und dann haben wir 2 Stunden darüber gestritten, wer besser ist. Und sie war aber kein Sci-Fi-Fan, deswegen bestand unser Streit immer aus Mr. Spock, ich und Richard Dean Anderson, aka
MacGyver.
Genau.
Ah,
also bei uns ist es wer ist besser, MacGyver oder Mr. Spock? Und auch da gibt es natürlich diverse Ansatzpunkte, vor allen Dingen, wer löst halt so tricky Situationen besser, weißt du? Ich meine, MacGyver hatte schon Spucke, Kaugummi und einen Bindfaden, hatte da schon praktisch mehr zu bieten als Mr. Spock. Es war leider so.
Habt ihr denn zusammen auch über Stargate geredet später?
Sie war kein Sci-Fi-Fan, also mit Stargate konnte sie gar nichts anfangen. Wo ich dann
aber Richard Dean Anderson.
Ja, genau, da habe ich dann den Zugang gehabt und dachte, Stargate, ja, und so. Aber irgendwie, also so mit Sci-Fi konnte sie nicht. Und da hat auch Richard nichts mehr rausgeholt. Richard Dean. Ja, ich weiß auch nicht. Da erinnere ich mich auch mit sehr schönen nostalgischen Gefühlen dran. Ja, sehr schön. Und genau, also das war das. Und dann sind wir ja auch, glaube ich, ungefähr so, also Pi mal Daumen, ein Jahrgang. Wir haben ja beide dann mit dem ZDF angefangen. Ja, sehr schön. Sehr cool. Und wie sieht's denn...
Ja? Wie gut, dass wir jetzt in der gleichen Stadt leben und trotzdem auch 2 Stunden telefonieren müssen, dürfen.
Ja, aber es ist doch einfach auch irgendwie praktischer, oder? Ich meine, klar, ja, es ist schöner, wenn man sich gegenüber sitzt, aber es scheitert ja dann schon allein an der Technik bei mir immer. Das ist dann so, was, ich brauche was, wo 2 zusammen angeschlossen in ein Mikro und ja, so.
Hey, aber niemand von uns muss unten auf der Wendeltreppe sitzen.
Ja, richtig, genau. Sehr schön. Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, das war Old Trek, jetzt kommen wir zu New Trek. Wie sieht's denn da aus? Bist du in die neue Star Trek-Welle komplett eingetaucht? Hast du alles Mögliche gesehen?
Ja, klar. Also, wie die meisten wissen, das ging, also Trek und Gold, die Auskopplung von Dreck und Gold, ging ja mit Discovery los und seitdem bin ich komplett am Ball. Außer bei Prodigy bin ich ausgestiegen, weil das hat mich nicht so geschnappt.
Okay. Ja,
das hebe ich mir noch auf.
Ist ja auch relativ schnell durchgebinged. Es sind ja kurze Folgen für so einen regnerischen Sonntag oder so. Aber meine Frage dann natürlich, das haben wir eigentlich vor 2 Folgen schon diskutiert, aber natürlich jetzt auch an dich, wenn du angefangen hast mit Discovery, was sagst du dazu, dass es mit Staffel 5 zu Ende geht?
Och ja, Also ich meine, ich sag mal so, Qualität statt Quantität ist mir bei New Trek sowieso lieber. Und das ist halt einfach nicht mehr dieses Syndicated Television, wo du halt ad absurdum Folgen orderst und dann werden davon vielleicht 20% für immer wiederholt. Wir haben jetzt halt einfach diese 20% Core Value und damit kann ich gut leben. Also ich hab wirklich Spaß, es zu sehen und zu erleben. Und es wäre natürlich immer schön, mehr zu haben, klar. Aber ich will nicht gierig sein. Ich gucke dann auch gern andere Star Trek-Sachen weiter. So ein bisschen wie sich Star Wars das jetzt auch abgeguckt hat. Ne? Oh, wir machen mal eine Staffel Obi-Wan. Ob es eine zweite gibt, glaube ich nicht. Und es reicht auch irgendwie. Also wahrscheinlich werde ich am Ende von Disco Staffel 5 total unzufrieden sein. Sondern aber jetzt gerade am allerschönsten. Aber man muss auch loslassen.
Ja, ich find's schade. Ich bin da echt traurig drüber und Vor allen Dingen aber natürlich auch, wie es gelaufen ist. Also das ist natürlich das, was mich am allermeisten ärgert. Aber das ist natürlich...
Das weiß ich gar nicht.
Naja, das ist Paramounts Schuld. Die haben natürlich wieder mal... Keiner wusste von was. Auch die Showrunner wussten von nichts. Sie sind kurzfristig informiert worden, irgendwie einen Tag vorher oder so. Und dann kam Paramount raus mit, ja, also wir stellen es ein, wir stampfen es ein. Also es wusste halt keiner von was. Und vorher war es dann, wie es halt immer so ist. Also wenn ich so arbeiten würde, dann wäre ich schon dreimal entlassen in jedem Job, in dem ich jemals gearbeitet habe. Es ist echt eine Katastrophe. Und auch da war es aber wieder so, diesmal war es nicht nur so, dass die Schauspieler nichts wussten, was man ja noch irgendwie verstehen kann, weil die ja wirklich, sagen wir mal, am Ende der Food Chain sozusagen sitzen, aber auch die Showrunner wussten von nichts. Und das ist natürlich dann echt auch blöd und unangenehm, weil ja die auch Werbung gemacht haben. Also die sind ja auch davon ausgegangen, dass es weitere Staffeln geben wird. Und die fünfte
Staffel...
War die fünfte
dann schon fertig?
Ja, die fünfte die Staffel ist schon abgetreten gewesen.
Nein.
Ja, jetzt haben sie aber, was sie bekommen haben, ist, weil sie jetzt erfahren haben, dass es dann eben jetzt eingestellt wird. Sie haben Nachdrehs zugewilligt bekommen. Das heißt, da werden jetzt wurden nochmal Nachdrehs angesetzt, um vielleicht die eine oder andere Story dann doch noch anders enden zu lassen. Und deswegen kommt die deswegen kommt die jetzt halt auch nicht im Jahr 2023, da war sie jetzt angekündigt, sondern deswegen kommt sie auch erst 2024, weil es eben diese Nachdrehs gibt.
Ja, das so zu Ende wursteln zu müssen, das sehe ich gerade bei Carnival Row und das ist so, nein, ich sehe die Story, die da hätte sein können und die wurde einfach geköpft im wahrsten
Sinne des Wortes. Ja, genau, und sowas ärgert mich halt und sowas, es tut mir auch so leid dann für die Schauspieler, die halt wirklich 4 oder 5 Seasons gut zusammengearbeitet haben und ich glaube, wenn du halt als Schauspieler, du erarbeitest dir ja auch den Charakter und du hast den ja im besten Fall auch lieb gewonnen, wenn du weißt, das ist deine letzte Staffel, dann gehst du da ja auch ganz anders rein, weißt du, aber die haben halt jetzt total abgetreten, sind fertig und stehen halt jetzt vor der Info, ja und sorry Leute, das war's. Und also das ist irgendwie, ja, alles ätzend. Und dann gab's auch wieder die gleiche Problematik damals, als ja hier von heute auf morgen ja Discovery auch runtergenommen wurde von Netflix. Da gab's ja auch die Geschichte, dass die Woche vorher einige amerikanische Schauspieler ja auf der FedCon waren. Und da haben die auf der FedCon ja noch groß Werbung gemacht von wegen, Mensch Leute, wir freuen uns so für euch, dass ihr das nächste Woche sehen könnt. Und dann hieß es ja plötzlich, ja könnt ihr nicht. Und dann waren die Schauspieler natürlich auch im Zugzwang, weil natürlich die Fans sauer auf die Schauspieler auch waren, die natürlich nichts dafür konnten. Und jetzt hatten wir die gleiche Situation, denn aktuell, als das bekannt gegeben wurde, war die Star Trek Cruise in USA, also diese Schiffsfahrt mit den Schauspielern. Und da haben aber auch Schauspieler, also von Discovery mitgemacht und auch da für die fünfte Staffel dann für 2023 Werbung gemacht. Und dann hieß es plötzlich, nee, kommt nicht. Also du bist halt echt, verloren bei sowas dann. Also es ist einfach, ja, also wie es gelaufen ist, das ärgert mich. Und ich ärgere mich halt auch, weil ich sehe, und du sagst es, Stories, es gibt halt so viel mehr Potenzial, gerade bei Discovery. Zum einen haben sie sich echt getraut, 1000 Jahre in die Zukunft zu springen. Mhm. Und du hast halt echt so eine leere Staffelei und kannst da eigentlich alles erzählen, was du willst. Das heißt, da wäre noch so viel mehr drin gewesen. Plus, ich finde auch, dass ganz viele Charaktere einfach noch sehr viel mehr Ausbau und eigene Story verdient hätten. Und da sind ja auch ganz viele Charaktere, die das auch noch am Potenzial hergeben. Das heißt, die kriegen wir auch nicht. Und das ist das, was mich so ein bisschen, ja, traurig stimmt, aber
Britt Marie, jetzt bin ich auch traurig.
Ach, tut mir leid. Aber dann lass uns mal schnell weitergehen. Aber und zwar,
ach Mann,
kommen wir doch zu was Positives, nämlich zu Picard. Denn der geht ja in hier Staffel 3, finde ich, von Stärke zu Stärke. Also es wird immer besser irgendwie. Ich bin ganz begeistert, ehrlich gesagt, nachdem ich mich jetzt mit der Storyline um, ja, es ist halt Picards Sohn, abgefunden habe, weil da war ich am Anfang etwas sehr enttäuscht von, ganz ehrlich, mir war das zu platt. Aber nachdem ich dann jetzt einfach es akzeptiert habe und gesagt habe, gut, sie spielen halt jetzt einfach dieses Trope, Picard hat einen Sohn mit Beverly durch, dann akzeptiere ich das einfach mit allen Höhen und Tiefen und emotionalen Problemen und Nicht-Problemen. Deswegen, nachdem ich das jetzt akzeptiert habe und mir das ein bisschen selber einrede, dass ich das akzeptiert habe, finde ich das super.
Hey, er ist zumindest nicht als Baby in eine Zeitspalte gefallen und als Erwachsener rausgekommen, auch wenn die Story ein bisschen ähnlich werden könnte.
Ich kann dazu immer nur wiederholen, es ist der älteste 23-Jährige, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Der Mann ist 34 von Hause aus. Und ja, ich weiß, ganz viele Leute haben dann gesagt, Mensch, stell dich nicht so an, das haben wir doch ganz oft in Serien, dass Leute gecastet werden, die älter sind und noch älter aussehen. Und da sage ich mir aber, Leute, das Casting war bei PK immer so gut. Du kannst mir doch jetzt nicht erzählen, dass das keinem aufgefallen ist. Also ja, selbst wenn sie ihn 24 gemacht haben. Ich habe ja eine ganze Zeit lang am Anfang gedacht, der wäre so 20, aber selbst mit 24 haut es nicht hin. Bei aller Liebe. Ja, na gut.
Ich weiß nicht, ob das vielleicht, also
zu dem zur Lösung am Anfang noch was beiträgt. Ja, vielleicht.
Nee, aber man sagt ja, alte Eltern kriegen älter aussehende Kinder.
Ach echt?
Kann ich jetzt nicht so bestätigen, aber ich weiß auch nicht.
Zählst du dich als altes Elternteil? Glaube ich ja nicht. Da musst du noch mal 10 Jahre älter sein, glaube ich, oder? Oh, naja, gut.
Ich weiß nicht, so ein Schlafmangel macht einiges.
Ach, naja. Ich kenne das ja ehrlich gesagt nur von Hundebesitzern, dass Hundebesitzer irgendwann aussehen wie ihre Hunde. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja gut, also ich habe gerade einen Pullover an mit, wie heißt er denn, Stitch.
Ah, okay. Na gut, aber insgesamt bist du denn mit Picard, ich meine jetzt mal Staffel 1 und 2, weil 3 sind wir ja mittendrin, bist du denn mit Picard an sich zufrieden?
Ach Gott, ich hab Spaß dran und ich habe vor allem gerne so erlebt. Und die ersten beiden Staffeln haben Adrian und ich ja auch noch Folge für Folge. Mhm. Nee, warte mal, Staffel 2 schon nicht mehr, da haben wir eine Zusammenfassung gemacht.
Aber ihr habt zumindest auch euch daran abgearbeitet.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch schön, dass wir das können. Da muss man nicht zu Hause im Kämmerlein unten an der Wendeltreppe brüten. Aber man findet natürlich dann auch mehr Fehler, aber man findet auch mehr Spaß. Und deswegen so viel Fehler, wie die erste und die zweite Staffel hatten, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, umso mehr Spaß hat's gemacht, aber also ich finde, es ist ein eigenes Ding geworden und ich muss sagen, ich vermisse zum Beispiel Rios überhaupt nicht. War anscheinend nicht so meine Figur, wusste ich vorher auch nicht. Elnor wurde ja auch einfach so fallen gelassen. Issa Briones hätte ich mir gewünscht, dass sie halt noch dabei ist. Aber ansonsten finde ich jetzt eigentlich die Staffel 3 im Kontrast zu den anderen beiden so viel stärker, auch weil Heiko neben mir auf dem Sofa immer sagt, genau so wollte ich das haben. Das ist das Star Trek, was ich sehen wollte. Es macht schon einen Unterschied, ne? Aber ich habe es in deinen Notizen gesehen für später. Es ist halt auch wieder mehr male-centric und die PK-Staffel 1 und 2 hat sich mehr getraut.
Das ist mir vor allen Dingen jetzt gerade auch in dieser Staffel fällt mir das eben auf. Ich habe es ja hart gefeiert, dass Beverly am Anfang die erste war, auch der alten TNG-Crew, die wir gesehen haben. Und dann haben wir sie ja auch gleich in so einem...
Dann dürfte sie nichts sagen.
Ja, aber sie war zumindest, sagen wir mal, in einem Badass-Mood, weil also sie ja da gleich präsentiert wurde mit der Waffe in der Hand und dann wirklich hier, wie sagt man, ja, also Terminator-mäßig unterwegs war und ich dachte so, wow, okay. Und da hat mir dann halt echt viel erhofft und jetzt ist sie doch irgendwie mehr wieder nur so Stichwortgeber. Also bisher, ja, ich gehe dann mal und mach mal eine Obduktion, la la la. Also es ist so ein bisschen und ja, aber wir werden sehen. Also vielleicht bin ich da auch einfach ungerecht und frustriert und ich weiß nicht, aber...
Man kann immer mehr fordern. Und ich finde schon, dass da noch mehr geht. Also warum hat er keine Tochter?
Ja, zum Beispiel, ja. Es ist halt natürlich aber auch so, das ist natürlich das Positive und das Negative. Das Positive ist, du hast die alte TNG-Crew und du merkst natürlich, die sind mit ihren Charakteren seit 30 Jahren vertraut, die schlüpfen da rein wie in einen alten Mantel oder so, weißt du, also das ist dann gleich alles familiär und vertraut und die wissen, welche Knöpfe sie zu drücken haben und was sie bedienen müssen, um diesen Charaktere auf die Leinwand zu bringen und das merkst du eben auch in der Chemie untereinander, also dass es einfach funktioniert und selbst die neu dazu kommen, haben auch eine gewisse Chemie, zum Beispiel Ruffy und Worf finde ich ja ganz, ganz großartig. Damit haben auch wohl die Showrunner nicht gerechnet, dass da so eine gute Chemie zwischen den zwei Schauspielern dann wirklich auch auf dem Bildschirm rüberkommt. Also da haben sie ja im Ready Room auch drüber gesprochen, das können wir vielleicht nachher nochmal kurz ansprechen, ein bisschen ausführlicher. Aber du merkst halt, dass es so alles so familiär ist und du merkst, das funktioniert. Und das ist halt positiv, weil das im Grunde ja genau das ist, was viele auch wollen. Die wollen zurück zum alten TNG und das ist ja auch nostalgisch und macht irgendwie schöne Gefühle. Und der Nachteil daran ist aber auch, dass dann so Figuren wie Beverly und Troy und so weiter halt wieder zurückrutschen in die alten Dynamiken. Und die waren halt nun mal damals eben so, dass die Männer dominiert haben in der Story. Ja, also das ist schwierig.
Meinst du etwa, es gab keine tragischen Storylines für Diana gerade, weil schon das Tragischste passiert ist zwischen ihr und Will? Also das ist, ja. Ich hoffe, sie kriegt noch mal ein bisschen mehr Screentime. Ich weiß allerdings auch nicht, was man mit der Figur gerade noch machen soll.
Das Problem ist bei Marina Sirtis, sie war zu dem Zeitpunkt des Drehs war sie in Großbritannien und es wurde ja in den USA gedreht und es war halt pandemiebedingt so, dass sie gesagt hat, sie möchte nicht nach USA fliegen. Sie konnte teilweise nicht, aber dann wollte sie einfach auch nicht, was ich ehrlich gesagt durchaus verstehen kann, weshalb es ja diese Szenen gab, jetzt wie hier am Anfang in den ersten beiden Folgen, wo sie per Bildschirm dazu geschaltet wurde.
Zoom-Call.
Genau, also ich meine, im Grunde war das wahrscheinlich auch genauso, wie sie es aufgenommen haben. Und deswegen fehlt sie da so ein bisschen. Aber ich hoffe auch, du sagst es, dass sie jetzt zumindest in der letzten Hälfte doch noch ein bisschen eine stärkere Rolle kriegt. Zumindest hatte ich gelesen, dass sie auf jeden Fall nochmal persönlich irgendwie auftaucht. Und also, ja, ich hoffe es, dass es auch wirklich so ist. Aber ich meine, sonst... Was haben wir uns sonst von weiblichen Rollen noch zu erwarten? Na gut, es ist Troy, die nochmal auftaucht. Wir haben Beverly, die vielleicht hoffentlich noch ein bisschen jetzt stärker teilnimmt an der ganzen Handlung.
Hallo, wir haben Seven, hallo.
Ja, genau, wir haben Seven, das ist richtig. Das ist die Einzige, die so ein bisschen, finde ich, ihr Potenzial erfüllt. So ein bisschen, wenn sie nicht gerade suspendiert ist. Und wen wir jetzt hoffentlich auch bald bekommen, zumindest hoffe ich, dass dann ab nächster Folge sie auftaucht, ist ja auch noch die zweite Tochter von Jordi. Weil die erste Tochter, die haben wir jetzt kennengelernt. Aber es gibt ja auch immer noch die zweite Tochter. Und er, die ja die echte Tochter von Leva Burton ist. Also mal gucken. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was. Gut, aber jetzt haben wir hier schon ein bisschen vorweggegriffen. Ich sehe schon, es gibt ganz viele Dinge, die wir besprechen, die uns unter den Nägeln brennen. Ah. Wir haben ja noch unsere Klassiker-Kategorien, nämlich die Frage, was haben wir denn seit letztem Mal beziehungsweise aktuell gehört, gelesen, geguckt, beziehungsweise gibt es was du empfehlen kannst?
Also, ich habe im Moment jede Menge Bluey geschaut. Bluey ist eine ganz tolle australische Zeichentrickserie.
Das ist dieser Hund, oder?
Ja,
okay,
genau.
Okay, dann ich weiß, wie er aussieht.
Ja, es ist, man würde denken, es wäre ein männlicher Hund, ist aber ein weiblicher Hund.
Ah.
Bluey. Bluey ist ein Mädchen. Damit fängt es schon mal an. Die Geschichten sind sehr, sehr süß. Ich fand es am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dann hat mich das Artwork aber total aufgesaugt. Und ich dachte, oh, ich möchte so eingerichtet sein wie diese Leute. Moment, diese Leute sind Cartoon-Hunde. Vergleich dich nicht mit Cartoon-Hunden. Nee, es ist wirklich sehr, sehr süß. Kann man als Familie zusammen schauen. Mr. Hamster kann ich auch empfehlen.
Ich Menschen mit kleinen Kindern. Wollte gerade sagen, genau. Das kenne ich aber jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Das ist auch eine Zeichentrickserie, oder?
Nee, Mr. Hamster ist auf YouTube Kids. Das ist so die Safe-Version von YouTube. Kann man sich angucken, ein kleiner Hamster durch total süß gebaute Papplabyrinthe läuft. Und das ist ein teilweise Star Wars Raumschiff und teilweise irgendwie so. Gut, genug davon. Wegen dieser blöden Magen-Darm-Sache haben wir jetzt gerade Ant-Man and the Wasp 2 im Kino verpasst.
Okay.
Läuft jetzt nur noch zu Uhrzeiten, wo wir nicht gehen können. Dafür schaue ich aber gerade Hello Tomorrow.
Ah, ich wollte gerade sagen, ich kann mir vorstellen, dass Ant-Man and the Wasp wahrscheinlich bald als Streaming auf Disney Plus kommt. Das ist doch...
Ja, das wäre halt mal wieder eine Gelegenheit gewesen, so ins echte Kino zu gehen. Zumal ich die Vorzüge der neuen Luxussessel in dem Frankfurter Kino, das wir alle kennen, genießen dürfte. Was ich habe Anfang vom Satz vergessen. Egal. Das ist spitze.
Was sind denn
Luxussessel?
Sind das die mit dir wackeln und den Sound extra haben? Oder sind das nur breitere?
Nee. Das sind keine 4D-Sessel. Nee, die haben diese mittlere Reihe in den großen Sälen rausgeschmissen oder zwei mittlere Reihen.
Aha.
Und da hast du, ich weiß nicht, ob es zwei Reihen sind oder nur eine. Das sind so braune Leder- oder Kunstleder-Dinger.
Ach, wo man
voll
so
Enterprise-mäßig. Genau, du kannst quasi Popo und Rücken verändern mit zwei Knöpfen. Dann hast du eine Ladeschale für dein Handy.
Aha.
Neben dem Getränkehalter. Also quasi über Induktion. Und du hast einfach mehr Platz und
wie viel mehr kostet denn so ein Sitz? Das war mir gar nicht, ehrlich gesagt, ich war so lange nicht mehr im Kino, das war mir jetzt neu.
Ich weiß gar nicht mehr, aber es war fast doppelt so viel, glaube ich.
Okay, klingt aber trotzdem spannend, sehr gut. Und Hello Tomorrow, das ist doch Apple TV Plus, oder? Das ist doch auch irgendwie
ja,
so
genau.
Und worum geht's da genau? Ich bin da immer nur drum rumgeschlichen, aber ich weiß gar nicht, das ist nur so ein komisches Bild vom Typ, der in einem Auto sitzt irgendwie.
Ja, das ist Billy Crudup. Ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht. Der Dr. Manhattan und...
Ach, Dr. Manhattan von Watchmen.
Ja.
Ist doch Watchmen, oder? Ja.
Ja. Ja, 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 genau. Ein super Schauspieler, der auch unbedingt den Joker mal spielen sollte. Und ja, Carnival Row schaue ich eben jetzt gerade die zweite Staffel zu Ende. Zu Hello Tomorrow kann man sagen, es ist nicht ganz das, was man vielleicht erwartet, wenn man den Trailer gesehen hat. Es geht eigentlich um eine echt tragische Familiengeschichte von einem Verkäufer, der seinen erwachsenen Sohn jetzt trifft. Und Alison Pill ist eine geprellte Käuferin, die einen Rachefeldzug gegen die beiden anführt.
Also es hat nichts mit Sci-Fi oder so zu tun, weil Tomorrow, sondern es ist einfach...
Ja, doch. Also es okay. Ist ein bisschen Alternate History. Also stell dir einfach so dieses Atomic Age vor. Also es sieht halt so ein bisschen nach 50s, 60s Sci-Fi aus. Also so Retro-Sci-Fi.
Mhm.
Das heißt, die haben dann halt auch so Putzroboter und alles und so. Und es gehen auch regelmäßig irgendwie Raumschiffe zum Mond.
Mhm.
Aber man weiß noch nicht genau, wie und warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und am Anfang habe ich gedacht, oh, das ist bestimmt irgendwie nur alles so fake. Aber es scheint echt zu sein mit echten Problemen. Und wer Retro-Sci-Fi mag, soll sich das bitte anschauen.
Okay, ach, spannend. Und natürlich klar Carnival Row. Da muss ich sagen, als das damals anfing, es lief ja, also ich habe es auf Amazon, habe ich es gesehen, mit Orlando Bloom und Cara Delevingne. Als es anfing, da habe ich die ersten ein oder zwei Folgen gesehen, dann habe ich wieder aufgehört, weil ich bin kein so großer Freund von Steampunk und es war mir irgendwie ein bisschen langweilig. Und jetzt aber, als die zweite Staffel losging, die ist ja vor kurzem jetzt gestartet, da hat es mich dann doch irgendwie reingesaugt und ich bin zwar noch in der Mitte der ersten Staffel, also ich brauche ein bisschen, weil ich finde, dadurch, dass es nicht mein Genre ist, tue ich mich schon immer noch ein bisschen schwer, aber ich finde es interessant genug, dass ich dranbleibe. Aber das bedeutet auch, dass wenn ich mir davon eine Folge angucke, ich halt dann auch einfach ein bisschen länger brauche, um es zu verdauen. Also ich gucke da auch, ich kann ihn nicht bingen, das geht nicht. Also ich brauche dann eine Woche oder so brauche ich dann schon Luft, aber ich arbeite mich da ganz langsam durch. Und wie gesagt, jetzt sind sie ja in Staffel 2 und das habe ich gar nicht mitbekommen. Du hattest gesagt, die mussten dann auch quasi zu einem Ende kommen, ohne dass
ja,
es...
Ja,
okay, gut.
Aber ich kann dir schon mal sagen, die erste Staffel ist quasi in sich abgeschlossen. Das ist ja eine Kriminalgeschichte.
Mhm.
Und die zweite ist wie so drei Geschichten auf einmal. Und ich bin mal gespannt, mir fehlen noch die letzten beiden Folgen, wie es jetzt zum Ende kommt oder eben nicht. Und ich muss sagen, ich habe gedacht, die erste ist schon so busy düster. Aber die zweite ist so krass, also auch so kriegerisch, dass ich... echt schlucken muss. Und das ist schon okay, die eine Woche zu verdauen. Also ich habe am Anfang gedacht, ist die vielleicht zu creepy für mich? Aber ja, geht.
Aber so Steampunk und sowas guckst du oder magst du?
Ich bin gar nicht so Steampunk-affin. Das ist halt für mich dieser Fantasy-Aspekt, dass ich mir... Hast du damals Bright gesehen?
Nee.
Mit Will Smith und...
Nee.
Das ist im Prinzip auch so eine Alternate-Reality-Sache, so Urban Fantasy.
Ach so, doch, Bright. Das war, ich war gedanklich bei BRIDE. Nein, du meinst BRIGHT. Da habe ich die ersten 20 Minuten gesehen, dann fand ich es so schlecht, dass ich ausgeschaltet habe.
Auch leider ein bisschen schlecht.
Also es war einer der wenigen Filme, die ich wirklich aktiv ausgeschaltet habe damals. Aha, okay.
Ich habe es auch durchgehalten. Also ich meine, die Elfen fand ich nicht so besonders geilo in dem Film. Aber was mir gefallen hat, war so die Idee, was wäre, wenn Herr der Ringe quasi unsere Bibelgeschichte wäre?
Mhm,
und dann kommen wir in der Neuzeit bei Bright raus. Und Carnival Row passt eigentlich prima dazwischen. So
okay.
Historisch. Und deswegen kann ich auch über die Steampunk-Elemente hinwegsehen. Und denke, nein, das ist kein Steampunk. Das ist einfach irgendwie cooles Alternate-Reality-Zeug. La, 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 la.
Also ich meine, Produktionsniveau ist natürlich wahnsinnig hoch. Also das ist wirklich auch optisch und so weiter ganz, ganz toll. Und klar, du hast natürlich Orlando Bloom und Cara Delevingne. Orlando Bloom wusste ich, man kann über ihn sagen, was man möchte, aber der kann eine Rolle schauspielern. Also da habe ich mir schon erwartet, dass das okay ist. Und von Cara habe ich nicht so wirklich was erwartet. Ich wusste halt nicht, ist sie nur Model oder kann sie auch was vor der Kamera? Finde aber, dass sie ihre Rolle auch gut spielt. Das heißt, da bin ich soweit zufrieden. Und wie gesagt, ich bleib ja dran, wenn auch langsam.
Also ich muss sagen, Vignette finde ich jetzt nicht die interessanteste Figur, aber die hat auf jeden Fall Wumms und ich mag Cara dadurch auch, also seitdem.
Ah, okay.
Also als Enchantress fand ich sie auch ganz okay, aber der erste Suicide Squad ist ja auch so ein Film, Suicide Squad ist ja auch so ein Film, der verschnitten wurde und das ist einfach nur...
Ja, es tut mir so weh. Ich finde, wir haben bisher keinen guten Suicide Squad Film bekommen. Das ist auch so eines von diesen Dingen, wo ich da sitze und sage, so viel Potenzial, so viel verschenktes Potenzial, es tut einem so weh.
Ja. Der zweite hat mir so weh getan. Das war der erste Film, den ich mit meinem Partner seit langem wieder im Kino sehen konnten. Ich glaube, es war so der erste, nachdem irgendwie Corona-Warnsachen ein bisschen runtergefahren wurden. Und ich war so sauer. Ich war so sauer auf diesen Scheißfilm. Wir haben richtig Knatsch bekommen. So in der Mitte vom Film, wir gucken uns an und er, oh, ich find's so geil. Ich so, ich hasse es.
Oh Gott.
Es war wirklich, das war fast ein Beziehungskiller, dieser Film. Weil es war so brutal, so in your face. Ich habe mich beleidigt gefühlt. Wir haben ihn trotzdem neulich nochmal wieder gesehen und ich bin dann einfach immer rausgegangen, wenn es mir zu ekelhaft wurde.
Ach so, es war auch nicht so, dass du gesagt hast, jetzt hast du es ein bisschen verdaut und jetzt findest du es vielleicht gar nicht mal so schlimm. Okay.
Ja doch, also ich habe es ein bisschen verdaut, aber es ist halt so, wenn du drin sitzt und du bist schon gepackt von dieser Abscheu, dieses, oh, so viel Gewalt und du hast irgendwie schon drei explodierende Köpfe gesehen, was ich einfach fürchterlich finde. Super unnötig auch, diesen Exzess. Und dann hatten wir ja Peacemaker gesehen. Und der ist ja auch eklig, aber der ist halt in der gleichen Tonalität und dementsprechend konnte ich dann diesen Suicide Squad von hier Gunn besser verstoffwechseln und den Humor mehr verstehen. Aber ich muss sagen, das ist nicht aspirativ für mich. Also es ist nicht etwas, an das ich mich ranwanzen muss. Also,
ich finde es interessant, weil ich guck es nicht, weil es mir tatsächlich zu brutal ist. Wobei jetzt ich so viel Gutes gehört habe, dass ich überlege, ob ich nicht vielleicht doch irgendwann nochmal gucke. Aber The Boys geht ja auch in diese Richtung. Und da höre ich immer nur Lobeshymnen ohne Ende. Also diese klassische auch Anti-Helden-Serie. Und also hast du das gesehen oder bist du da auch, sagst du auch, nee, muss nicht.
Also The Boys ist zwar auch, also bei Suicide Squad, dem zweiten, The Suicide Squad, heißt er, also der halt, ne?
Ja.
Zwei von James Gunn. Der hat halt auf eine Art und Weise exzessive Gewalt, die irgendwie ironisch und lustig sein soll. Und das geht mir nicht gut rein. Mhm. Und bei The Boys ist es zwar auch teilweise so, dass du so Schocker drin hast, aber die Figuren sind angemessen schockiert, wenn irgendwas in ihrem Gesicht explodiert. Das ist ja überhaupt die Situation, in die wir reingeworfen werden in Folge 1, dass wir halt den Hauptdarsteller haben, den kleinen Quaid. Nepo Baby Quaid, wie heißt er denn nochmal?
Na, also ja, Jack Quaid, der Sohn Jack von, Quaid. Genau.
Bäumler halt. Ja. Also die Stimme von Bäumler. Ich finde ihn ja super, also Nepo Baby auf keinen Fall. Und er steht halt da, gibt seiner Freundin ein Küsschen und einer auf so einer super Menschendroge, Haier, flashartiger Superheld rennt sie halt um. Und wir sehen halt, wie die Figur von Jack Quaid dasteht vor dem Brei seiner Freundin. Und er ist angemessen schockiert, er ist angemessen traumatisiert. Und in dem James Gunn-Universum würde sowas halt so nicht stattfinden. Wobei ich halt, sagen wir mal, die PG-13-Variante von den James Gunn-Filmen, wie zum Beispiel die Guardians of the Galaxy, sehr mag. Also, ich sag mal so, exzessive Gewalt an sich braucht man eigentlich nicht. Und ich muss bei The Boys auch oft weggucken und mal weggehen. Aber die Story, die hält das halt. Die Story sagt, das ist schlecht, Leute. Wenn hier Leute sterben, das ist nicht gut. Das ist auch gut. Nicht lustig.
Also ich sehe schon, The Boys steht auch auf der langen, langen Liste von, muss ich irgendwann mal gucken.
Aber nur, wenn du auf diese Alternate-Superhelden-Sache stehst.
Ja, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, genau. Deswegen habe ich auch Staffel 1 wieder abgebrochen. Aber nachdem ich, wie gesagt, von allen Ecken und Enden immer höre, ist so gut, vielleicht muss ich dann doch echt noch mal ein bisschen länger einfach dranbleiben und Stamina beweisen. Und ja.
Ach, müssen muss mal gar nichts.
Ja, okay. Gut. Also das war so ein bisschen das, was du geschaut, gesehen, gehört hast. Ja, ich hatte irgendwie gar nicht so viel Zeit die Woche. Ich habe alles Mögliche um die Ohren. Aber was immer geht, es gibt ja dann so ein paar Filme, zu denen man immer mal greift, wenn man irgendwie, ja, also irgendwas sehen möchte, was einem nicht so anstrengt, aber irgendwie trotzdem nett ist. Und bei mir gehört der Star Trek dazu natürlich, aber lustigerweise gehört da bei mir auch dazu die Verfilmung von der Marsianer, also The Martian. Und ja, es ist ein typischer Hollywood-Film. Und ja, es ist hier, wie heißt der, Matt Damon, aber egal. Ich mag den halt ganz gerne, weil ich finde den, also der Humor erreicht mich halt. Der ist halt so auf meiner Linie. Und dann hast du, wie gesagt, schöne Aufnahmen auf dem Mars und so und es macht mir halt Spaß. Und dann habe ich, wie gesagt, The Martian nochmal geguckt und ich höre auch ganz gerne, also ich habe den auch gelesen, aber ich höre vor allen Dingen ganz gerne die Hörbuchversion von Andy Weir's Demasiana. Und da, große Empfehlung, die deutsche Hörbuchversion von Demasiana, sehr, sehr, sehr viel besser als die englische. Hätte ich nicht gedacht.
Hast du die zweite auch schon?
Also du meinst der Astronaut oder Hail Mary Project?
Ja,
ja,
genau.
Finde ich auch ganz toll, liebe ich auch sehr. Da finde ich, ist das Hörbuch auch sehr gut. Also die beiden Hörbücher kann ich empfehlen. Und da habe ich gestern noch recherchiert, weil ich das nicht mitbekommen hatte, ob da die Rechte verkauft worden sind, um das zu verfilmen. Und habe ganz entsetzt festgestellt, ja, sie sind verkauft worden und sie sind gerade im Dreh begriffen. Und die Hauptrolle soll Ryan Gosling spielen. Und ich war so ein bisschen, Ryan Gosling? Aber gut, ich hätte das Gleiche. Ich hätte aber das Gleiche zu Matt Damon in Masiana gesagt. Und das hat mir ja gefallen. Deswegen will ich da jetzt gar nicht so ablehnend drauf reagieren. Ich bin da sehr gespannt. Ich hatte halt ehrlich nicht damit gerechnet, dass sie, also der Astronaut auf Deutsch, dass sie den Astronauten verfilmen. Weil ich glaube, dass da enorm viel schief gehen kann bei der CGI-Variante des Gegenübers, des Aliens sozusagen. Also jetzt spoiler ich hier ein bisschen, aber es gibt ein Alien. Ich glaube, das kommt ja recht schnell auch im Buch vor. Und da denke ich halt immer, das ist eigentlich so bei mir so der Ansatzpunkt, wo ich sage, das kann halt echt böse nach hinten losgehen, weil ich mir überhaupt gar nicht vorstellen kann, wie sie das optisch auf Film zeigen wollen, ohne dass es lächerlich wirkt.
Weiß ich auch nicht.
Also
aber
das
ich
ist,
bin
glaube
auch
ich,
noch
echt
nicht
das
durch
große
mit
Problem.
Dem Buch.
Jetzt habe ich dich gespoilert. Nein.
Nee,
also, dass
nicht
es ein Alien gibt, das, glaube ich, ist jetzt kein großer Spoiler. Das ist, ja. Ja, also
ein Sci-Fi-Film. Britt-Marie, bist du verrückt? Ein Alien?
Ja, ich mag halt, wie gesagt, Andy Weir ganz gerne. Und ich finde es auch so toll, dass da halt jemand einfach, also so wie ich und du quasi angefangen hat, Fanfiction beziehungsweise einfach Fiction zu schreiben. Erst Fanfiction, dann Fiction.
Ach.
Also der Marsianer ist im Grunde ein Buch, das auf seinen eigenen, also das war mal Fanfiction und dann hat er daraus aber halt normale Fiction gemacht und hat die Story erfunden und hat dann auf seiner eigenen Homepage, also der, da gab es noch kein AO3, hat auf seiner eigenen Homepage immer kapitelweise das neue Kapitel gepostet und da haben dann seine Fans, die ihn woher auch immer entdeckt haben, eben gelesen und haben dann aber Feedback gegeben und haben halt angefangen, aber auch ganz viel so wissenschaftliches Feedback zu geben, weil ihm das wichtig war, weil ihm persönlich das wichtig war, dass da die Astrophysik und das alles stimmt. Und so hat er dann das halt entsprechend editiert mit dem Info-Feedback von seinen Kommentatoren und hat dann immer regelmäßig eben ein neues Kapitel rausgegeben. Und so hat er den kompletten Marsianer also komplett gepostet, dann komplett mit den Kommentaren von seinen Lesern editiert und dann eine eigene Version davon als Download zur Verfügung gestellt auf seiner Homepage umsonst. Und dann haben aber einige gefragt, ob sie das nicht über Kindle runterladen können, weil es für sie einfacher sei. Einfacher als eine Download-Version umsonst auf der eigenen Homepage, aber okay, gut. Und dann hat er dann über Kindle eine Kindle-Version zur Verfügung gestellt von 99 Cent, also amerikanische Währung. Und dann wurde das da so oft runtergeladen, dass das sehr schnell hochgeschossen ist in die Verkaufscharts auf Platz 1 und daraufhin hat sich dann ein Verlag bei ihm gemeldet, der das gekauft und gelesen hat und gesagt hat, wir sehen da Potenzial, wir würden es gerne in echt verlegen. Und
so hat er
seinen Buchdeal bekommen und dann ist es so erfolgreich gewesen, auch als normales Buch, der ist ja dann auf alle Bestsellerlisten und war ja auch auf dem New York, irgendwie New Yorker Bestsellerliste da eh wochenlang, auch in Taschenbuchform auch nochmal, also in Hardcover und in Taschenbuch und dann sind die Rechte ja dazu verkauft worden nach Hollywood, dass eben ein Film gemacht wurde und dann war auch der Film noch so erfolgreich, ja, und ich sag mir, das ist wirklich echt so dieser Traum, dieser amerikanische Traum oder den Traum, den wir alle irgendwie haben, wir schreiben was in unserem kleinen Kämmerlein, weißt du, mit dem Vorhang vor, dass ja auch niemand was mitbekommt und und so in unserem kleinen Mini-Femden und die Homepage, die wächst halt irgendwie, ja, also auf natürlichem Wege kriegst du immer mehr Fans und so weiter und du arbeitest dich daran ab und denkst dann irgendwann und das ist mein Baby, mein Roman und wenn das dann aber auch noch erfolgreich wird über eben deine Homepage hinaus, das ist halt natürlich echt großartig, oder?
Ja, das ist cool. Aber ich meine, es ist halt auch so, dass es ist nicht so weit weg, ne?
Ja.
Das heißt, es hat einen gewissen Mass-Appeal, aber es ist auch in der Detailbetrachtung so unheimlich menschlich. Und ich denke, das ist wahrscheinlich sein Geheimrezept.
Vor allen Dingen, er ist ja selber auch sehr interessiert an Astrophysik. Also er ist kein Astrophysiker, aber es ist so ein Hobby von ihm. Und deswegen war er da auch daran interessiert, dass eben die Wissenschaft stimmt. Und das Buch ist tatsächlich als am Wissenschaft, also es gibt wohl so einen Preis, habe ich jetzt letztens gelesen, ich dachte auch, sowas gibt, am wissenschaftlich korrekteste Buch sozusagen, also belletristische Buch, ausgezeichnet worden. Schwebt
mir ja der Neid übers Kinn. Unglaublich. Ja, was für ein ideales Szenario. Ich habe so viele Fragen, wenn ich irgendwas schreibe, dann muss ich recherchieren und so. Ich hätte nicht den Arsch, mich in so ein Forum zu begeben und zu sagen, Leute, ich schreibe gerade diese Story. Wollt ihr mir das vielleicht mal kurz mansplainen? Sind da vielleicht ein paar Astrophysiker? Nein, da kann ich ja gleich auf gute Frage nett gehen und irgendwie fragen, so, ja, wie lange braucht man eigentlich vom Mond bis zum Blabla? Also,
aber der war wirklich dann, weil
Glück ist dabei.
Ja, aber der war halt auch wirklich so interessiert. Das ist halt was ich persönlich nicht so nachvollziehen kann, aber der war da wirklich so interessiert auch, dass der tatsächlich für die Geschichte dann tatsächlich ein Computerprogramm geschrieben hat, also mit so speziellen Algorithmen, die halt ausgerechnet haben, ob denn diese Flugbahn, die er berechnet hat sozusagen, von der Erde über was weiß ich, hin zum Mars und zurück und so weiter, mit Schlingenshot-Effekten, was nicht alles, ob das wirklich alles so stimmt. Und dann hat er das quasi wirklich alles in Zahlen und Nummern und so weiter, da hat so ein richtiges Programm halt geschrieben und dann damit halt, der ist von Hause aus, ist der Software-Ingenieur und hat als Software-Mensch halt gearbeitet, während er das halt in seiner stillen Kammer geschrieben hat und hat dann echt da so sein so Computerprogramm entwickelt, damit er eben für den Roman auch definitiv alle richtigen Zahlen hat. Und ich denke mir nur so, wow, das ist my kind of nerd irgendwie. Also es ist schon sehr...
Total.
Ja, und das liebe ich, allein das liebe ich schon so sehr. Und dann trifft es, wie gesagt, auch noch meinen Humor. Und ja, also es passt alles so sehr gut zusammen. Das war jetzt, so viel wollte ich gar nicht darüber erzählen. Aber das war eben der Masera,
das muss.
Den ich gesehen habe. Und dann habe ich mir tatsächlich für diese Woche noch die TNG-Folgen 503 und 724 angeschaut. Nämlich die erste und die letzte Folge mit Spoiler, Rolaren drinne. Also die erste ist Ensign Row und die zweite ist dann Preemptive Strike, die ich noch geguckt hatte. Ja.
Ja. Hast du die mit den Kindern ausgelassen, wo sie alle Kinder waren?
Ja, die habe ich ausgelassen und ich habe auch, glaube ich, meine Lieblingsfolge mit Rolan ausgelassen, nämlich die, wie heißt, ich glaube, Out of Phase oder so heißt die, oder so ähnlich, wo sie mit LaForge dann ja quasi, also außer Phase ist und über das Schiff läuft, keiner kann sie sehen und Ro denkt ja, sie sind tot. Und sollen sich dann quasi, kriegen das nochmal als Gelegenheit, um sich von ihren Kameraden zu verabschieden, während LaForge die ganze Zeit nur denkt, nein, hier stimmt irgendwas nicht, wir sind bestimmt irgendwie, keine Ahnung, woanders, aber wir leben noch. Ja, das war eine Folge, die ich immer sehr gerne mochte.
Ja, und wie war das für dich, Preemptive Strike nochmal zu sehen?
Ehrlich gesagt, habe ich mich an viele Details gar nicht mehr so erinnert. Deswegen war das ganz gut, dass ich die mir tatsächlich jetzt nochmal angeschaut hatte und dachte, ach Mensch, da erinnere ich mich gar nicht mehr so dran. Ich fand's tatsächlich... Also es war gut, dass ich das nochmal geguckt habe, um meine Erinnerung aufzufrischen. Also ich find's sehr gut, dass wir Rolan, dass wir sie zurückbekommen haben als Figur, dass sie nochmal aufgetaucht ist. Das war eine Überraschung, die für mich sehr, sehr gut funktioniert hat und die tatsächlich für mich auch überraschend war. Also das war jetzt keine Figur, mit der ich gerechnet hätte.
Nein,
und das hat gut angeknüpft. Also für mich hat das funktioniert. Ich find's ehrlich gesagt auch das, was wir am Ende vielleicht nochmal kurz ansprechen können, ein bisschen auch wieder verschenktes Potenzial, dass sie jetzt tot ist. Aber grundsätzlich fand ich gut, dass sie aufgetaucht ist. Und Preemptive Strike war auch immer so eine Story in TNG, wo ich auch gesagt habe, Mensch, das Ende lässt mich so ein bisschen frustriert zurück. Also es ist ja doch ein relativ offenes Ende. Und deswegen fand ich schön, dass just diese Story hier nochmal aufgenommen worden ist und gesagt worden ist, wir haben 30 Jahre lang drauf gewartet, dass wir da eine Lösung für kriegen oder wenigstens ein Gespräch. Und ich meine, das hat Picard ja dann auch selber gesagt. Also ich habe 30 Jahre lang in meinem Kopf sozusagen dieses Gespräch, das wir jetzt führen, mit dir geprobt. Ja. Naja.
Ja, ich habe dazu was zu sagen, zu dieser Haltung, aber da können wir ja auch gerne mal dann gleich. Also.
Ja, gut. Es gab tatsächlich 2-3 kleine News die Woche. Nicht viel, weil, wie gesagt, von Woche zu Woche ist ja dann doch nicht so viel los. Aber natürlich eine große Neuigkeit, die hoffentlich alle mitbekommen haben. Michelle Yeoh, die ja die Imperatorin gespielt hat in Star Trek Discovery, hat einen Oscar gewonnen als beste weibliche Hauptdarstellerin in Everything Everywhere All at Once. Ja, und also ich freue mich so sehr und ich habe das ja auch so ein bisschen verfolgt, wie sie so durch die Award-Season gezogen ist. Also sie hat ja auch den Golden Globe gewonnen und den SAG Award und was nicht alles. Also da hat sie ja wirklich abgeräumt, was abzuräumen ging für diese Rolle. Und dass sie jetzt auch den Oscar bekommen hat, das freut mich halt absolut. Vor allen Dingen auch als erste asiatische Hauptdarstellerin überhaupt in der Geschichte des Oscars.
Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, also es gab eine Nebendarstellerin, eine asiatische Nebendarstellerin, die eben als die den Oscar für eine Nebenrolle gewonnen hat. Das war aber, ich glaube, in den 40ern oder so. Also es ist super, also es war noch zu der Zeitpunkt, wo die Filme schwarz und weiß waren. Und jetzt, wie gesagt, Michelle Yeoh. Und deswegen hat mich das auch enorm gefreut, sowieso für sie auch gefreut. Und dass sie jetzt auch einfach so viele tolle Projekte hat und sich so viele Türen für sie öffnen, nachdem sie auch viele Jahre eben kleine Brötchen gebacken hat und auch mit viel Vorteilen, glaube ich, rechnen musste. Und wo sie auch selbst erzählt hat, als sie nach Hollywood gekommen ist, wo dann der eine Agent zu ihr meinte, wie, sie sprechen Englisch? Und sie so, ja, ich habe Englisch auf dem Flug von China hierher gelernt. Und ich dachte so, ich liebe sie so sehr. Naja, und da freuen wir uns absolut für sie und ist ganz toll. Aber, und jetzt kommt der Wermutstropfen, das bedeutet vermutlich, vermute ich zumindest, dass wir also unsere Section 31-Serie auf lange Zeit erstmal nicht kriegen werden. Denn ganz ehrlich, wenn ich Michelle Yeoh wäre, dann würde ich jetzt aber die tollen Rollen, die ihr hoffentlich angeboten werden für Filme und andere Projekte, annehmen und die priorisieren. Ja.
Ja, aber das ist doch eine tolle Rolle, die Imperatorin.
Finde ich auch, aber es ist natürlich TV. Es ist ja,
Ja.
Also wir mal gucken. Also vielleicht wird ja dann, oder sie planen irgendwie um und sagen, okay, Section 31-Serie, aber vielleicht dann doch nicht mit ihr als Hauptdarstellerin, als Zugpferd. Aber das würde für mich, ich wollte gerade sagen, ein Ausschlusskriterium sein. Also ich möchte schon sie als Zugpferd haben. Ja, Mal gucken, was uns da erwartet.
Und Film wäre ja auch okay. Film 31.
Ja, ganz ehrlich, könnte ich mitleben.
Ja, so eine Agentenserie wäre natürlich schon cooler. Aber ehrlich gesagt, wenn Disco eingestampft wird, weiß ich nicht, ob 31 da so ein würdiger Nachfolger sein kann.
Ich glaube ja, dass wir erstmal gar keinen Nachfolger bekommen, weil die wollen ja in erster Linie Kohle sparen. Also darum stampfen sie ja auch Disco ein. Es ist einfach, ganz ehrlich, sie gucken einfach, was unterm Strich an Geld übrig bleibt. Und da schluckt Discovery einfach zu viel für das, was es zurückbringt an Zuschauern und an Abonnements und was nicht alles. Ja, das ärgert mich, aber das ist, dass ja nur aufs Geld geguckt wird. Aber das ist ja immer die gleiche Diskussion. Aber deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir da auch erstmal so schnell keine Ersatzserie bekommen werden. Womit ich insofern leben kann, als dass wir ja doch einige andere Projekte jetzt noch haben, die parallel laufen, wie eben Strange New World Season 2 und Lower Decks und ja jetzt Picard Season 3 und so. Also es ist nicht so, als ob, wenn Discovery weg ist, kein Star Trek mehr im Fernsehen laufen würde oder auf den Streamingdiensten. Wobei ich natürlich immer ein Mehr-ist-mehr-Typ bin. Also ich freue mich schon, wenn ein adäquater Ersatz kommt, aber ich glaube, da werden wir jetzt erstmal ein bisschen Pause haben.
We shall see, Was ganz noch Neues.
Ja, dann haben wir gute Nachrichten für alle Modellsammler, alle Schiffsmodellsammler und was nicht alles. Ich gehöre da ja nicht so dazu. Für alle, die sich also Sorgen gemacht haben, Eagle Moss, da hatten wir schon drüber gesprochen, ist ja die Firma, die in Konkurs gegangen ist, also pleite gegangen ist. Und das war der Hauptvertreiber von vielen Schiffsmodellen und Schiffsmodellserien von verschiedenen Franchises, aber eben auch von Star Trek. Und die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie einen Abverkauf-Sale quasi haben werden, also einen Eagle Moss Stock Sale. Der geht am 19. März los, also sprich heute, wo wir aufnehmen. Und dann werden sie es so machen, dass sie alle 2 Wochen unterschiedliche Modelle posten auf ihrer Homepage, die man dann da bestellen und kaufen kann. Und damit kann man sich natürlich die Lücken füllen, vielleicht auch in den Serien, die man gesammelt hat, oder aber bestimmte Modelle, die es dann halt einfach nicht mehr geben wird, da dann noch abkaufen. Und das heißt, wenn sie da dann jetzt eben verkauft sind, dann sind sie weg. Also das heißt, da wird das Lager jetzt quasi leer verkauft. Und damit aber nicht alle sozusagen sich gleich immer auf die gleichen Schiffe stürzen, machen sie es so, dass sie bestimmte Modelle 2 Wochen halt anbieten. Und wenn die weg sind, sind die weg.
Krass, 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 krass. Das ist ja wie, wenn man an diesen Läden vorbeigeht in der Innenstadt.
Ja, ja.
Hier Ausverkauf, Konkursware, Laberababa.
Genau, ja, ja, ja.
Wir müssen raus, seit 15 Jahren an diesem Ort.
Also Eagle Moss hat auch schon bekannt gegeben, die haben natürlich einige Lizenzen, werden die verkaufen, und die Star Trek Lizenz natürlich auch, weil die Star Trek Lizenz ist halt eine von den goldenen Lizenzen, ja, also die auch denen entsprechend ein bisschen Geld eingebracht hat, auch wenn sie am Ende dann pleite gegangen sind, und da wird es bestimmte Reihen geben, die einfach auch fortgesetzt werden. Das haben sie auch zu den Leuten gesagt, die sammeln, die gesagt haben, macht euch keine Sorgen, es wird ein bisschen dauern, aber wenn ihr angefangen habt, keine Ahnung, die TNG Enterprise D Reihe zu sammeln, dann wird es auch weitergehen. Ja, also nicht, dass du dann da sitzt und am Ende hast du nur irgendwie ein halbes Schiff.
Ach so, ah, okay,
also verstehe. Es gibt unterschiedliche, also, es gibt einmal so Abos, wo du halt sammeln kannst und du sammelst dann am Ende quasi dein ganzes Schiff zusammen, so als Modell wirklich, dass du dann zusammenbaust. Mhm. Und dann gibt es aber natürlich auch komplett fertige Modelle, die du kaufen kannst.
Ah, so das Revell-On-Pack-System.
Ja, genau.
Okay, also mein Vorschlag wäre ja für alle, die gerade irgendwie strugglen und dann Konkurs anmelden, ladet doch die 3D-Modelle als Creative Commons hoch. Ja, dann alle Leute sehen das
so einfach
zu Hause.
Wäre. Ja.
Ja. Ja, das wäre halt ein bisschen drastischer gedacht, aber naja, gut.
Ja. Ja, dann haben wir noch zwei Concept Art bekommen, die ich erwähnen wollte, und zwar für alle, die letztes Mal gesagt haben, oh mein Gott, Space Babies, aber die waren ja nur so ganz, ganz kurz am Ende zu sehen, unsere, ja, ich weiß nicht, Oktopusartigen Schwabbelwesen da so, die da durch das All geflogen sind, ja, sie waren süß, und wenn man sie sich genauer anschauen möchte, hat jetzt Neville Page zwei Concept Art Skizzen quasi veröffentlicht und Terry Matalas hat das auf Twitter bei sich dann gepostet. Könnt ihr euch angucken. Da habe ich euch die Links in die Shownotes gepackt. Dann noch was, was eigentlich in dem Sinne keine News ist, was ich aber einfach so großartig fand, dass ich es hier erwähnen musste. Und zwar guckte ich so Let's Dance auf RTL, ich gebe es zu, ja, mein Guilty Pleasure, guckte ich mir also so an und plötzlich kam da ein kurzer Ausschnitt vom Verteidigungsminister Boris Pistorius, der in einer Pressekonferenz war und in dieser Pressekonferenz ging sein Handy los. Hatte also vergessen, sein Handy auf lautlos zu stellen und die Nachricht daran ist, sein Handy hat die Star Trek Melodie als Handyklingelton. Und ich feiere es hart. Ich finde das so großartig. Also ich so, ja, also das ist das einzige wirklich sympathisch an diesem Mann, wo ich dachte, ja, ja, Star Trek. Und der dann auch gefragt hatte, also er wurde dann irgendwie gefragt, was das denn sei. Und er meinte, ja, das ist also mein Bekenntnis zu Star Trek ist das, hat er gesagt. Und da dachte ich so, ja, Chaka. Genau.
Ich muss ja sagen, ich verfolge seine Arbeit nicht. Mögen wir ihn? Kann der was?
Ich weiß
der gut?
Nicht.
Verteidigt er uns anständig?
Ich halte mich da raus, aber die Tatsache, dass er ein Star Trek-Thema auf dem Handy hat, finde ich doch mal sehr sympathisch.
Okay.
Punkt.
Dann hoffen wir mal, dass er kein Imposter ist.
Genau. Denn, ja, da kommen wir nämlich jetzt endlich zur Folge. Frage. Imposter und ist, die deutsche Übersetzung ist Wechselbälger. Natürlich ist das nicht die eigentliche Übersetzung. Aber sie hält sich natürlich brav an die Synchro, die wir ja quasi aus DS9 schon kennen. Denn die Formlander sind ja im Grunde als Wechselbälger auch so benannt worden in DS9. Ich kenne Wechselbalg, ich persönlich kenne den Begriff Wechselbalg tatsächlich aus der Märchenwelt, aus der Skandinavischen. Da gibt's nämlich immer die Sagen um die Trolle, die ihre Kinder, also die Trollkinder mit den Menschenkindern austauschen. Und das ist eben ein Wechselbalg, ist quasi also ein Kind, das quasi ausgetauscht wurde. Also das heißt, oder wie so Kuckuckskinder oder so, weißt du? Also das heißt, der Troll legt sein Kind in die Wiege von der Menschenfamilie und klaut das Menschenkind. Und dann ist eben das Trollkind das Wechselbalg. Oder
ja, also das Trollkind sieht dann eben aus wie ein Mensch. Das habe ich gesehen, in welcher Serie war das? Trollhunters.
Ah, okay.
Ja.
Ja.
Also ich meine, ich kenne es halt hauptsächlich, das Wechselbalg, das ist halt also quasi ein Dämon ist oder ein böser Geist, der dann ja eben auch ins Kindbett gelegt wurde im Austausch gegen ein echtes Kind. Und ich habe auch noch mal bei Wikipedia nachgeschaut, dann sollen es dann eben auch besonders hässliche, missgestaltete Kinder sein. Also vielleicht war das dann halt so, wenn das Kind nichts geworden ist sozusagen, dann hat man gesagt, oh, das ist ausgetauscht worden.
Genau.
Aber ja. Später hat sich das so ein bisschen vereinfacht und gesagt, also die Sage sagt dann eben, es ist einfach ein untergeschobener Doppelgänger. Also ist es nicht ganz unpassend.
Nein, es ist nicht ganz unpassend, weil es ja im Grunde ja die Changelings oder die Formwandler ja es genau beschreibt. Also sie passen sich ja, also bei Odo war es jetzt so, dass er das Problem hatte mit dem Nachahmen, aber normalerweise kann man dann einen Wechselbalg oder beziehungsweise einen Formwandler, wenn er sich denn in einen Menschen verformwandelt, eigentlich nicht unterscheiden von einem normalen Menschen, zumindest nicht optisch auf den ersten Blick. Und das ist ja genau das, was Wechselbalg halt auch aussagt. Wobei Imposter ja eigentlich bedeutet, dass jemand sich quasi einschleicht und so tut, als wäre er jemand, der er nicht ist. Ja, das steckt in Wechselbälger drinne. Aber ich glaube, bei Imposter hast du wirklich die Konnotation noch mehr auf
Hochstapler.
Hochstapler, richtig, auf falsch quasi, genau. Ja.
Kennst du den Film Imposter? Das ist so ein TV-Science-Fiction-Film mit, ich glaube, Gary Sinise und mir ist der Name der Hauptdarstellerin entfallen. Also das
also
ist dann
nein, aber ich kenne
Spoiler Alarm.
Ja.
Also, Spoiler Alarm, war der das überhaupt? Naja, Spoiler Alarm, so Imposter, der Film. Am Ende sind die beiden dann halt irgendwie Androiden, gegen die da eigentlich gekämpft wird. Also ein bisschen.
Okay.
Was wäre, wenn Blade Runner so ausgegangen wäre, wie alle denken, dass es hätte enden sollen, und aber halt so in eine sehr nahe Zukunft gesetzt.
Mhm.
Und es war dann aber auch so, dass sie als Androiden dann doch eigene Entscheidungen getroffen haben.
Mhm.
Also quasi nicht ihrer Programmierung zum Opfer gefallen sind und haben sich dann halt irgendwie geopfert, um dann Schlimmeres zu verhindern.
Mhm.
Das ist mir noch so im Gedächtnis geblieben. Da habe ich so, ob uns das was sagen will für diese Folge.
Ich finde aber grundsätzlich gut, weil manchmal haben wir echt ganz unglaublich schlechte Übersetzungen von englischen Titeln bekommen. Hier hat jemand wenigstens im Synchrostudio gesessen, der sich mit Star Trek ein bisschen auskannte. Denn wenn er im Poster liest, kommt er natürlich auch nicht automatisch auf Wechselbalg, wenn er nicht DS9 zumindest einmal in seinem Leben gesehen hat. Ja, also das fand ich immerhin etwas. Regie hat geführt jetzt für diese Folge Dan Liu, der auch in Strange New Worlds die Folge mit Tomori gemacht hat. Drehbuch waren Cindy Apple und Chris Derrick, die auch beide schon für Star Trek geschrieben haben, auch für Strange New Worlds vor allen Dingen. Das heißt, da werden jetzt, glaube ich, so ein bisschen auch die Writer rangeholt. Ja, und ansonsten ist es im Grunde wie immer, wir haben unsere zwei Storylines, einmal eben auf der Titan und einmal eben Worf und Ruffy, die nicht auf der Titan sind. So fasse ich auch ein bisschen zusammen. Also wir haben das bisher immer so gemacht, dass wir so ein bisschen chronologisch durch die Folge durch sind, wobei wir, wo es passte, eben dann auch einfach die Storylines so ein bisschen zusammengezogen haben. Und so machen wir das auch heute wieder, dass wir uns chronologisch ein bisschen dran langhangeln. Aber ich habe tatsächlich eben hier es so gemacht, dass ich die Storyline auf der Titan eben zusammen gelassen habe und dann die Storyline von Worf und Ruffy nochmal extra mir dann angucke, beziehungsweise mit der zusammen anschaue. Wir haben ein Cold Opening, wir starten nämlich auf der Brücke der Titan, wo die Brückencrew also quasi, ich sag jetzt mal, die Stellung hält, also sich unterhält eben darüber, wie lange dauert es, bis die Reparaturen durch sind, also so ein bisschen, hat so ein bisschen so Alltags-Vibes, die man da so bekommt. Und man hört im Hintergrund eben schon die berühmt-berüchtigte Stimme, die flüstert Find Me, wo wir alle uns fragen, wer, was, wieso, warum, weshalb. Aufs Stichwort kommt Jack Crusher eben auf die Brücke und hat einen Phaser in der Hand und erschießt alle. Und zwar völlig stoisch. Also der hat, zeigt überhaupt keine Gefühle, ist total gefühlskalt und so eine richtige Maske eben auf dem Gesicht. Am Ende bleibt er nur noch Ensign Esma übrig, die ihm eben vorwirft, ich weiß, was du wirklich bist. Und dann kommt so ein Shot auf sein Gesicht und da hat er Tränen in den Augen. Also er ist völlig emotional plötzlich. Dann kommen überall so rote Adern, die sich so über den Kopf von Ensign Esma drüber ziehen und die man auch im Hintergrund von Jack Crusher eben sieht. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen, sowieso Kapillargefäße oder so im Hintergrund. Und dann erschießt eben Jack Esma und wacht dann eben auf und steht in seinem Quartier mit einem Phaser in der Hand, aber im Schlafanzug. Und in dieser Halluzination, die er hatte, ich nenne es jetzt einfach mal Halluzination, trug er, das denke ich ist noch wichtig, eine rote Starfleet-Kommando-Uniform.
Mhm.
Mhm. Und im Quartier jetzt ist er völlig verstört von dieser Halluzination, die er hatte, aber plötzlich bekommt er so rote, leuchtende Augen und man hört wieder diese fremde Stimme, die aber jetzt Beverlys Stimme ist, die sagt, Jack, come home. So. Was halten wir von diesem Opening? Ich meine, du sagst, du sagst seit Wochen, ich hab's gewusst. Was ist deine Theorie?
Also erstmal müssen wir darüber reden, dass da jemand in seinem Schlafanzug steht und wir nicht unbedingt unterscheiden können, ist es eine Star Trek-Uniform oder ist es ein Schlafanzug?
Okay, findest du? Naja.
Naja, also findet Heiko, aber ich sollte es erwähnen. Nee, also das war so ein bisschen lustig, ne? Steht da so in seinem Schlafi mit dem mit dem Phaser und ich muss sagen, das Cold Opening hat mir gar nichts gegeben, weil es ist von Anfang an klar, dass das nicht passiert. Und dementsprechend ist es wieder dieses halb Foreshadowing, halb, weiß ich nicht, Einblick in eine Figur, die uns dann halt weiter teasen soll, dass sie irgendwie, ja, nicht das ist, was sie scheint. Ja, halte ich nichts von der Szene. Also auf die Theorie komme ich nochmal zurück, gerne.
Ich fand es ganz interessant, also diese Kapillargefäße oder roten Adern oder was auch immer das ist, was wir jetzt schon mehrfach gesehen haben, da hatte ich die ein oder andere Theorie auch auf Twitter gelesen, dass Leute gesagt haben, also Vadek hat ja diese Narben im Gesicht, die aber so ein bisschen aussehen, auch wie sozusagen Abdrücke von diesen Blutgefäßen quasi. Und auch Sneed, dessen geköpften Kopf man ja gesehen hat, der hatte auch diese roten Adern im Gesicht. Also ob das vielleicht irgendwas zu tun haben könnte mit Formwandern, Changelings oder irgend sowas. Also dass das irgendwie ja zusammenhängt. Also da hatte ich das eine oder andere drüber gelesen. Also ich weiß es noch nicht so richtig, aber dass das irgendwie, ja, vielleicht hat das was mit den Formwandern zu tun oder vielleicht ist das irgendwie, verrät das irgendwas.
Ja, ich dachte bisher, das ist sinnbildlich, ja. Also ob das jetzt halt irgendwelche Neuronen von irgendeinem Formwandler-Gu in seinem Gehirn sind, die er da sieht, also irgendwelche Nerven, die damit irgendwas kommunizieren, oder ob das einfach nur für eine Art Besessenheit steht. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ich denke, die Visualität wird uns noch begegnen. Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, was wäre, wenn diese zweite große Verbindung, also diese Rebellen, wie nennt ihr die in eurer Kontinuität?
Du meinst die terroristische Vereinigung von Vadek im Grunde, oder meinst du die?
Ja, genau. Also
die Splittergruppe der Formaller, meinst du? Ja, ich habe die einfach nur terroristische Vereinigung oder Terroristengruppe oder so genannt. Mehr habe ich die nicht.
Also ich nenne sie jetzt mal die Schleimspalter. Nein, also die. Was wäre, wenn die sich abgespalten haben, weil die mit was infiziert worden sind? Also ich habe dazu zwei Theorien. Die eine Theorie ist, jemand hat an der großen Verbindung herumgeforscht. Ich sag's mal ganz offen, es war Lore. Und der hat ja ein Interesse daran, die Evolution von Humanoiden ad absurdum voranzutreiben. Also nicht er per se, aber halt die Sung-Familie. Und was wäre, wenn er sie infiziert hat mit einem Parasiten? Und entweder dieser Parasit ist dann eben die Evolution oder, also das für mich Neue jetzt an dieser Theorie ist Parasit, das Thema Parasit. Das finde ich jetzt gerade interessant, weil das passt eigentlich zu dem, wie diese hässlichen roten Adern da Sachen machen. Aber ja, egal.
Ich kann dir sagen, also meine Theorie war ursprünglich, ich weiß nicht, ob die sich jetzt noch halten lässt, aber ganz am Anfang war ja mein Gedanke, dass Vadek der weibliche Gründer ist, Gründer ist, den wir aus DS9 kennen. Und die war ja sehr, sehr lange infiziert mit diesem Virus. Und sie ist ja quasi geheilt worden dann kurz vor Schluss, indem sie sich ja mit Odo vereint hat und dann war sie wieder gesund. Und ich hatte aber kurz überlegt, ob vielleicht diese Narben, die wir eben in ihrem Gesicht sehen, quasi die Konsequenzen sind aus dieser langen Erkrankung. Dass sie also nicht mehr in der Lage ist, sozusagen sich komplett heil in was anderes zu verwandeln, sondern dass sie immer diese Narben als Narben der Krankheit sozusagen immer hat. Mhm. Und sie wird ja auch eben genannt, also die the Marked Woman wird sie ja auch genannt von den anderen Changelings. Also das hat ja der eine Ranger gesagt, als sie ja dann auf dem Schiff waren von Jack, da hat er doch zu seinem Kumpel gesagt, also we have to inform the Marked Woman. Und das ist natürlich in dem Moment natürlich nur eine Bezeichnung, weil sie hat ja eben diese Narben im Gesicht. Und ich dachte halt, das sind quasi Konsequenzen von dieser Erkrankung. Aber das ergibt halt insofern keinen Sinn, weil eigentlich ist sie ja geheilt worden, nachdem sie sich mit Odo verbunden hat. Und das war ursprünglich mein Gedanke. Also, aber ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwie, ja.
Ja, es geht halt auch so ein bisschen in Richtung Narben der Vergangenheit. Also die Folge, die spricht ja in Wunden. Ja. Deswegen ist das vielleicht nicht ganz unwichtig.
Ja, ja. Ich fand noch sehr spannend, dass es tatsächlich Beverlys Stimme war, die wir gehört haben. Das wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn ich nicht die Untertitel angeschaltet hätte. Denn die brauche ich, genau.
Ja, ich auch.
Und dann stand so Beverlys Stimme und ich so, was? Moment, was? Ja.
Ja, ich brauche vor allem die Untertitel, weil wir das immer sehr leise gucken müssen.
Ah, okay.
Ja, schläft. Und dann
ja, okay. Ja.
Ja, ich denke, das ist einfach, wenn er halt wirklich ein Changeling sein sollte, ist es seine Entsprechung der großen Mutter, so die Stimme, die er hört.
Das war nämlich auch, ich habe mich auch gedacht, genau, ja, das ist
Abspaltung.
Irgendwie sowas.
Ja. Also ist es mir auch noch nicht ganz klar, wenn er wirklich ein Changeling sein sollte, zu wem er gehört. zu der großen Verbindung oder zu den Spaltern? Das ist noch spannend.
Also ich hatte ja ursprünglich, aber okay, ich werde die Theorie jetzt nicht vorwegnehmen. Wir gehen einfach jetzt mal voran weiter.
Ja, okay.
In der Folge, gut. Weil ich habe nachher, wenn wir zur Obduktion kommen, da habe ich auch noch ein paar Sachen zu sagen. Genau. Also wir sind, wie gesagt, auf der Titanbrücke und dort haben wir immer noch Eck den Captain Riker, aber nicht mehr lange. Der trifft nämlich jetzt auf Shaw und gibt quasi das Kommando an Shaw zurück. Das heißt, Shaw ist dann wieder der Captain. Was sie aber in der Zwischenzeit gemacht habt, ist, sie sind halt von der Shrike temporär entkommen und sind jetzt zurück im Alpha-Quadranten, haben sich also aus dem, ich sag jetzt mal, Lawless-Raum wieder zurück in den Föderationsraum geschleppt und versuchen da halt jetzt alles an Reparaturen, so gut es geht, eben auszuführen, damit sie dann wieder zurückfliegen können zu Starfleet. Was aber de facto auch bedeutet, wenn sie zu Starfleet zurückfliegen, dass sich natürlich zumindest Picard und Riker dann auch den Konsequenzen ihres Abenteuers stellen müssen, denn die haben ja de facto nicht nur ein Shuttle geklaut, sondern ein ganzes Schiff. Ja, also es ist natürlich schon so ein bisschen, Was ich hier interessant fand, war, dass in dem Zusammentreffen von Shaw und Riker und Picard, als sie sich eben unterhalten haben, dass da Seven erwähnt hat, dass nach dem Dominion-Krieg es wohl ein neues Standardprotokoll gibt, wo jede Person vor Dienstantritt an Bord durch ein Internal Imaging Chamber gehen muss, um zu bestätigen, dass er oder sie eben kein Formwandler ist. Was ist ein Internal Imaging Chamber und was ist aus den Bluttests geworden, die wir aus DS9 kennen? Also, ich stelle mir ein Internal Imaging Chamber im Grunde vor wie ein Röntgenapparat und oder so ähnlich.
Oder so ein 3D-Scanner, ne?
Ja, genau, irgendwie sowas. Also offensichtlich ist es jetzt Standardprotokoll und es ist wahrscheinlich einfacher als Bluttests. Aber Bluttests könnte man, glaube ich, auch noch immer machen. Oder? Das war ja immer in DS9 so das Erkenndetail, genau. Dass sich dann eben, wenn das Blut abgenommen wurde, dass sich das Blut zurückverwandelt hat in flüssig Goo, so flüssig.
Naja, wir kennen es ja jetzt aus der Pandemie. Alles, was passiv gemacht werden kann, ist gut. Alles, was aktiv gemacht werden muss, jemand muss das Blut abnehmen oder ne?
Also, wir sind jetzt also wieder zurück. Alles ist quasi wieder so wie vorher. Und in dem Moment, in dem ich dann noch denke, ich habe irgendwie gewisse Sympathien für Captain Shaw. Ja, er ist ein Stickler für die Regeln und ja, er hat natürlich auch seine unsympathischen Seiten, aber so grundsätzlich hatte ich ein bisschen Sympathie für Captain Shaw aufgebracht. In dem Moment geht er hin und sagt, ach, und übrigens, ich habe Starfleet schon mal informiert, sie sind auf dem Weg zu uns. Und ich so, oh, Verräter, weißt du, ich so, das gibt's doch gar nicht. Also, ich kann ja durchaus verstehen, dass er unbedingt wieder gerne so schnell wie möglich möchte, dass alles wieder in den gewohnten Bahnen läuft. Und ich meine, wir haben uns auch schon drüber unterhalten, warum und wieso und warum das auch für diesen Charakter und für seine Psychologie und mit dieser Vorgeschichte Sinn ergibt, dass er das so will. Aber muss man dann zu Petze werden und gleich die Sternflotte rufen? Also das finde ich doof.
Ja, also wer weiß, was Riker und Picard noch eingefallen wäre, wenn er das jetzt nicht gemacht hätte. Der hat sich wahrscheinlich gedacht,
also,
Alter, Falter, runter mit denen von meinem Schiff. Aber der Fanservice, den wir vorher bekommen haben, der war so lustig. Also es wurde aufgezählt, dass sie die Untertassensektion in den Planeten gematscht haben. Das war eben aus Generations, ne? Und dass sie die Prime Directive, wie heißt sie denn, die erste?
Ja, also ich habe das Zitat, ich habe es hier, es ist nur sehr, sehr lang. Also er sagt,
ja.
Er sagt halt, genau, er sagt halt die Untersektion, also er sagt, oh, they might remember that, also sie fangen damit an, dass Picard halt sagt, ja, also wir haben die Galaxie ja einige Male gerettet, sagt Riker, und dann sagt Picard, ich hoffe, sie erinnern sich auch daran, also sie bringen uns sozusagen guten Mutes entgegen, und dann sagt ja Shaw so, Moment mal, erinnert euch nicht daran, wie ihr damals die Untertassensektion von Enterprise D auf den Planeten habt krachen lassen, oder das eine Mal, wo ihr irgendwie die Prime-Direktive völlig ignoriert habt, damit Picard seine Freundin auf Baku knutschen konnte. Oder das eine Mal, wo ihr Jungs fast die ganze Menschheit ausgelöscht hättet, weil ihr ein Time-Paradox kreiert habt im Devron-System. Wir erinnern uns an All Good Things mit
Dinner.
You. Genau. Yeah. Also, und dann sagt er das so schön, basically, when it comes to rescues from danger, you two have a real chicken and egg thing happening. Also, sozusagen so ein richtiges das Huhn oder das Ei Situation. Also, was war als erstes da?
Ja.
Genau. Und dann gucken die beiden sich noch so ganz verloren, also wie sagt man, mit nostalgischem Feeling an, also Riker und Picard, und sagen, oh, those were the days. Ja, also langes her, das waren noch Zeiten, so nach dem Motto.
Ja,
das war also schön großartig.
Das war auch die, also jetzt mal im Ernst, was das gekostet hat.
Also sofort Generations, Insurrection und All Good Things in einem als Verweis. Und du hattest ja, glaube ich, gesagt, was Generation, was du als erstes im Kino gesehen hast, ja, oder?
Ja.
Ja, wunderbar, sehr schön.
Deswegen hat mich das auch sofort abgeholt. Ich habe echt so auf dem Sofa, ja, und waren das nicht auch alles Filme, wo, sag mal, hier Will Riker?
Ich weiß nicht, der hat, glaube ich, nicht bei allen Regie geführt.
Aber Insurrection war ja, also, auch mehr beteiligt, oder?
Ja, ja, also ich weiß gar nicht, Generations hat er, glaube ich, gemacht. Insurrection weiß ich nicht, es könnte sein.
Nemesis hat er auf jeden Fall
gemacht. Ja, genau, aber er war auf jeden Fall auch immer die TNG-Crew-Filme, genau. Beziehungsweise Generations war ja eben die Übergabestaffel sozusagen von TOS an TNG.
Genau.
Ja.
Ja, also du magst ihn ja dafür hassen, dass er so eine stinkige Socke ist. Aber als Shaw dann sagte so, und jetzt gehe ich mal raus, damit ihr eure Story abgleichen könnt.
Ja, eure Bullshit-Story, genau. Und das war das Einzige, was ihn sozusagen hier ein bisschen gerettet hat für mich, weil ich gedacht habe, ja, man kann also schon verstehen, dass er quasi wieder möchte, dass alles in gewohnten Bahnen geht. Aber in dem Moment kann er halt auch wirklich, weiß er als Captain auch, es gibt manchmal so graue, wie sagt man, Areas, wo man halt, ja, wo man reinkommt, mehr oder minder hilflos, und dann muss man eben irgendwie versuchen, wieder rauszukommen, und das unterstützt er ja dann auch. Deswegen, dass er ihm dann überhaupt die Zeit gibt, dass sie sozusagen sich absprechen können, das spricht ja dann für ihn, ja. Und das ist dann eben Picard, Seven und Riker, und dann natürlich gleich Picard mit, ich nehme alle Schuld auf mich. Also,
mea culpa,
wenn mit sie den dann kommen, genau, wenn sie kommen, um uns zu verhören, dann haltet ihr die Klappe, und ich bin derjenige, der hier das auf sich nimmt, und ganz ehrlich, er hat auch am wenigsten zu verlieren, glaube ich, ja. Naja, übrigens hier Fun Fact, also unterwegs zu ihnen ist jetzt klar die Sternflotte, und zwar in Form der USS Intrepid, und die Intrepid, die gehört wohl zu Duderstadt Class. Und die ist wohl benannt nach Dorothy Duder oder Duder, einer Star Trek Enterprise Food Stylistin. Also die hat immer die Food Styles gemacht für Star Trek Enterprise. Und die ist gleichzeitig auch noch verheiratet mit einem Star Trek Schiff Designer und Visual Effects Artist Doug Drexler. Das heißt,
it's all in the family, baby.
Ja, genau. Und ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hatte. Irgendjemand von meinen Gästen, mit denen ich mich schon unterhalten hatte, hatte gesagt, er findet es doof, wenn dann immer so Name-Dropping-Sachen sind, wie zum Beispiel jetzt auch eben Matalas Prime als Planet oder eben hier jetzt Duderstadt Class und so. Aber ganz ehrlich, ich bin da voll für. Ich möchte, wenn ich die Möglichkeit hätte, mich in irgendeiner Form namentlich zu verewigen in Star Trek, I'm all in, baby. Egal, ob ich im Planetensystem bin oder, keine Ahnung, ein Schiff. Also ich bin sofort dabei.
Die Leute, die bluten für diese Arbeit.
Ja.
Die schlafen nicht. Alles rein, bitte. Ja, das ist keine, also bitte, auch Leute, die sagen, ja, jetzt irgendwie hat er seine Frau da gecastet für die Rolle, bla bla bla.
Ja.
Fresse. Der Mann hat das einzig Richtige gemacht.
Ja, und die
gemacht.
Frau ist ja aber auch schon seit vielen Jahren Schauspielerin. Also es ist ja nicht so, dass er einfach jemand engagiert hat, der auch nicht in dem Beruf ist oder so. Also bitte.
Also ich spreche von James Gunn. Von wem sprichst du?
Ach so. Oh, ich sprach von Terry Matalas, der seine Frau gecastet hat als Computerstimme im letzten Schiff. Von war es die EOS?
Gut.
Ich glaube, ja.
Sehr gut.
Okay.
Guter Mann. Weil die Frau sitzt zu Hause und hat den Mental Load, den er eben nicht hat, weil er das TV-Ding machen kann. Ja,
ja. Ja.
Und wenn da eine Frau dahinter steht oder ein Mann oder ein Lebenspartner, non-binary or whatever, du holst die Person mit ins Boot. Und wenn da draußen irgendjemand rumätzt, ja, hier, die Frau von James Gunn, die sollte doch jetzt nicht unbedingt da die Hauptrolle spielen. Da muss ich mit der Lupe gucken, ob die da auch wirklich gut genug ist. Fresse. Ja? Fresse. So, sorry, es wird hier
gut.
Langsam persönlich.
Na, aber verständlich. Apropos persönlich, Picard versucht eine gefühlte heiße Sekunde lang Jack davon zu überzeugen, dass David doch der richtige Karriereweg für ihn wäre. Woraufhin Jack dann sagt, also für einen intelligenten Mann bist du schon sehr unintelligent. Und das ist so, okay. Das Ding ist aber, also ich finde ja, so wie Picard argumentiert, finde ich, argumentiert er ja eigentlich schon richtig, weil er sagt, Mensch, Starfleet hat so viele Möglichkeiten zu bieten, aber ich glaube, hier ist das Grundproblem, dass Jack sich halt nicht in ein System reinbegeben möchte, das er halt verabscheut. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Aber ich fand's schön, dass Picard es wenigstens versucht hat.
Naja, ich fand das so ein bisschen auf dem Silbertablett. Also entweder ist Jack bereits in der Sternflotte. Er weiß es nur nicht, weil er halt Schläferagent ist. Mhm. Aber auf jeden Fall ist er in der Folge ein Schlafanzugagent der Sternflotte, weil er ja später noch dann zur Tarnung die Uniform tragen muss. Also...
Ja. Aber Schläferagent ist auch mein Stichwort. Also ich glaube ja auch, dass er ein Schläferagent ist. Aber ja, kommen wir zurück zu Intrepid. Also die Abgesandten der Intrepid kommen dann eben rüber und da fällt auf, sie schicken eine Nachricht voraus. Nein, sie möchten nicht rüber beamen, sondern sie benutzen ein Shuttle. Und alle schon, oh mein Gott, warum? Und dann natürlich gleich, nachdem wir ja wissen, dass hier Changelings unterwegs sind, gleich natürlich die Theorie, ja, also... Wie war das nochmal mit den Changelings? Könnte man dann feststellen, dass sie eben welche sind? Beziehungsweise irgendwas ist da also nicht ganz okay. Und du hattest gesagt, Musterpuffer-DNA-Check könnte auch sein. Also man könnte irgendwie feststellen vielleicht, dass sie Changelings sind, wenn sie beamen.
Ja, oder diese neue Art von Changelings können nicht gebeamt werden, weil die dann irgendwie kaputt gehen oder so.
Ja, oder aber...
Aber die haben ja versucht, Jack wegzubeamen, deswegen kann das nicht kongruent sein. Also zumindest eine von den beiden Theorien.
Ja, aber auf jeden Fall, aber Ro, die dann jetzt nämlich als Überraschung als Abgesandte von der Intrepid auftaucht, die erklärt's auch nicht so richtig. Also die sagt halt, sie verdächtigt irgendwie, dass da was nicht stimmt und deswegen möchte sie das Shuttle nehmen. Das ist aber keine richtige Erklärung, ja. Aber gut, Picard bittet, bevor dann eben die Intrepid-Leute auftauchen, Seven noch, dass sie Jack verstecken soll, die ihn dann mitnimmt und ihm ja diese Starfleet-Uniform gibt und sagt, man versteckt jemanden am besten direkt vor dessen Augen, was ja eigentlich ganz klug gedacht ist. Dann, wie gesagt, haben wir die große Überraschung. Also es tauchen auf 3 Leute von der Intrepid und Chef des Ganzen ist Commander Ro Laren, die wir, ich habe es schon gesagt, aus TNG Season 5 kennen, nämlich eben aus ihrer ersten Folge 503 Ensign Ro. Sie war dann immer mal wieder da und hatte ihre letzte Folge dann eben in der 7. Staffel 724 Preemptive Strike, was im Grunde auch die Geschichte ist, an die jetzt die Geschichte hier in der Folge anknüpft. Und ich fand sehr schön, dass wir die gleiche Schauspielerin bekommen haben, die eben Ro auch in TNG gespielt hat, nämlich Michelle Forbes. Genau. Muss aber sagen, ganz ehrlich, ich habe sie erst nicht erkannt, weil ich habe also erst kurz gedacht, es ist eine andere Schauspielerin, weil erstens, sie hatte wirklich eine schlechte Perücke an. Also hätte man ihr nicht eine bessere Perücke geben können? Zweitens, die Nasen, also Ridges, wie sagt man, die Höcker auf der Nase, ja, die waren gar nicht so ausgeprägt wie in TNG. Also sie hatte viel weniger tiefe Nasenhöcker, als sie es in TNG hatte. Das fand ich ein bisschen komisch.
Ja, aber das ist ja generell der Fall. Also mit Ausnahme der Klingonen in Disco. Wir haben ja jetzt eine ganz andere Auflösung. Wir haben ganz andere Make-up-Materialien. Das musste ja alles für 4:3 immer riesig aussehen, ne? Und so, dass du es auch tief schattieren konntest. Es war aber auch so, dass Ro Laren auch noch die Ridges über den Augenbrauen gehabt, meine ich. Und dann wurde das Design der BajoranerInnen ja nochmal geändert, bevor sie dann den Piloten gemacht haben. Oder im Piloten war es, glaube ich, noch so. Und Ro Laren, das weißt du ja sicherlich auch, sollte ja eigentlich die Rolle einnehmen, die dann eben Kira Nerys eingenommen hat.
Genau. Und hier übrigens, apropos, weil das finde ich ein sehr, sehr schönes Easter Egg, wobei ich glaube, das ist einfach nur ein Fehler. Und zwar den Ohrring, den ja Ro hier trägt, das ist nicht Ro Larens Ohrring, also nicht der Original-Ohrring, den wir in TNG von ihr gesehen haben, sondern das ist der Ohrring, den Kira Nerys in DS9 getragen hat. Und da weiß ich nicht, also ich persönlich vermute, weil ja hier in der Folge Picard und Riker beide sagen, sie erkennen den Ohrring als den von Ro Laren wieder. Ich persönlich glaube, da hat einfach ein Propmeister nicht aufgepasst und hat geguckt, okay, Moment, welche bajoranischen Ohrringe habe ich hier liegen, nehme ich mal den. Der sieht so ähnlich aus wie der aus TNG, aber wenn man sich das anguckt, kann man halt den Unterschied deutlich erkennen und das ist halt eigentlich Kiras Ohrring.
Ja, die Frage ist halt, ob der
Absicht
Ohrring
war oder nicht.
Ja, ich glaube schon, das war ein Stück weit Absicht, um halt die Continuity so glatt zu bügeln, weil sie hat eben auch nicht mehr diese Falten über den Augenbrauen. Also, wenn das ein allgemeingültiges religiöses Symbol sein soll, kann es halt sein, dass diese Ohrringe halt alle sehr ähnlich oder alle sehr gleich aussehen sollten.
Aber die Ohrringe
sollten.
Sind individuell, also die ändern sich eigentlich nicht. Also wenn du ein Ohrring-Design hast, dann hast du das dein Leben lang. Das ist das Problem daran. Also eigentlich kann sie keinen anderen Ohrring haben, als den sie in TNG hatte.
Na gut, dann hat da
wohl
jemand
Problem.
Nicht aufgepasst.
Genau, weil da hat einfach einer nicht aufgepasst. Gleichzeitig ist es natürlich aber ein schöner Schulterschluss eben an genau diese Anekdote, wie du sagst, dass ja eigentlich Ro Laren ursprünglich gedacht war als Kira Nerys. und dann aber Keira Nerys quasi draus wurde. Also es ist so ein bisschen Meta, was hier abgeht. Ob es jetzt absichtlich Meta ist oder nicht, man weiß es nicht. Aber das fand ich noch einen schönen, genau, einen schönen Aspekt, wo ich dachte, ach guck. Ja.
Ach, guck. Aber bitte, hey, sag mal, also der alte Hund Picard, in einem Ohrring ist ein USB-Stick drin? Uiuiui, dass ich das noch erleben darf. Ich bin positronisch.
Ich fand ehrlich gesagt, ja, aber ich muss so lachen, immer wenn du sagst, uiuiui, habe ich sofort hier Samsung aus der Sesamstraße im Ohr aus den 80ern. Der sagt auch,
uiuiui, Tilly, genau. Tiffy, uiuiui. Ja, da kommt das her.
Nach sowas. Also wir sehen beide Kinder der 80er. Aber ich finde also super, dass Ro überhaupt aufgetaucht ist als Figur. Also habe ich ja schon mal gesagt, da habe ich mich richtig gefreut. Und das war auch wirklich eine große Überraschung. Und ich finde sie auch hier ganz, ganz toll von Michelle Phelps gespielt. Also das macht richtig Spaß. Sie ist natürlich immer schon... Die Figur an sich ist immer eine Außenseiterfigur gewesen. Selbst am Ende, wo man das Gefühl hatte, sie hat sozusagen Kontakte zur TNG-Crew geknüpft und das zugelassen auch. Selbst da hatte sie immer so ein bisschen so eine Außenseiterstellung. Jetzt ist es so, dass sie hier eben Picard begegnet und tatsächlich diejenige ist, die Picard und Riker verhören soll. Und zwar wegen Verrat. Und da rastet dann Picard natürlich kurz mal aus. Weil der natürlich sagt, Moment mal, ausgerechnet diejenige, die... im Grunde die Verräterin war, soll mich jetzt wegen Verrat befragen? Das geht gar nicht. Naja,
ich glaube, die hat das selbst auch eingefädelt, ne? Also sie ist ja jetzt ja irgendwie bei Star Trek Intelligence und hat ja offensichtlich die Lauscher auf den Gleisen, wenn es um Changelings geht. Und ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, aber die hat das erste Shuttle oder eben das erste Sternschiff dahin genommen. Dachte, alles klar, das ist mein Job. Den hole ich jetzt persönlich ab.
Ja, wir kriegen ja übrigens auch ein bisschen ihren Background nochmal kurz zusammengefasst. Also nach eben Preemptive Strike, wo sie ja dann sich dem Maquis angeschlossen hat, also sprich in Picards Augen alles verraten hat, was irgendwie ja zu verraten ging, war es so, dass sie dann später dann, also sie war eine Zeit lang im Maquis, dann hat sie das aber quasi aufgegeben, der Maquis hat sich ja dann auch irgendwann aufgelöst und hat dann sich Starfleet eben gestellt, die haben sie vor Gericht gestellt, verurteilt und ins Gefängnis geschmissen und danach ist sie wohl von Starfleet Intelligence angeheuert worden, also Spionageprogramm und musste dann durch ein relativ schwieriges, strenges Rehabilitationsprogramm durchlaufen, bis sie dann sich jetzt quasi wieder zurückgearbeitet hat in die Position, in der sie jetzt ist, nämlich eben als vertrauenswürdiger Starfleet Intelligence Spionage-Commander. Und ja, da sind wir jetzt. Also so hat sie sich quasi Stück für Stück wieder zurückgearbeitet, was im Grunde ja auch die Story so ein bisschen widerspiegelt, die wir in der ersten Folge von ihr kennen mit Anson Roe. Denn auch da ist ja was passiert gewesen und sie hat sich quasi da so ein bisschen wieder rausgearbeitet aus der Situation. Also ich weiß nicht, wie realistisch findest du das? Also, dass man da einfach jemanden so wieder zurücknimmt, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite ist es Spionage.
Hallo, Bilana Torres.
Also, ja, und es ist halt auch Spionage. Also da passt sie ja natürlich dann auch wunderbar hin, ja. Gerade auch mit ihren Kontakten zu den Maquis, ja.
Picard sagte, bevor er abgeholt wurde zu Jack, hier basiert doch alles auf einem System, was schaut, was sind die Gründe hier für irgendwelche verräterischen Dinge? Und er selber hat die Gründe nicht verstanden, die Ro umgetrieben haben.
Ja.
Aber vielleicht gab es ja einfach Leute bei Starfleet, die ihr eine Chance gegeben haben, weil sie in ihre eigene Geschichte geschaut haben oder in die Geschichte der Erde oder, ja, oder. Und so finde ich das insofern realistisch, dass du so eine sehr wertvolle Ressource wie sie, die halt wirklich sharp as a knife ist, nicht verschwendest.
Und ich meine, wir sehen ja auch schon die unterschiedliche Einstellung alleine schon zwischen Picard und Riker. Denn Riker und Ro sind eigentlich okay miteinander. Also zumindest haben sie sich in Preemptive Strike mehr oder minder im Guten verabschiedet voneinander. Ja, im Gegensatz eben zu Picard und Ro.
Hat er sie nicht mal angebaggert sogar?
Naja, angebaggert nicht, aber es gibt da diese eine Szene in Preemptive Strike, ich habe mir die nochmal angeguckt, da tut sie so, als sei sie eine Prostituierte und er tut so, als würde sie anheuern wollen und dann sitzen die da zusammen am Tisch und reden miteinander, aber betatschen sich dabei und legen so ihre Stirn aneinander und so, also es ist schon alles sehr, sehr hands-on, während sie sich da über ihre Infos austauschen. Ja, also könnte man durchaus, also ja, Ich fand's,
vielleicht
ich hatte vergessen,
sie später
Hands-on
was mit Thomas Riker haben. Riker's okay. Hands-on.
Ach so, du meinst Riker. Ich dachte, du meinst, ach, entschuldige, ich hab's gerade missverstanden. Ich dachte, du meinst Picard und Ro. Nein, das war die Szene jetzt mit Picard und Ro. Riker und Ro weiß ich nicht. Ich könnte es mir vorstellen, aber ich hab's ehrlich gesagt, wenn, dann vergessen. Riker hat doch alles irgendwann mal angemacht.
Picard ist doch ihre Vaterfigur. Da gibt's eine Szene, wo die
aber,
da ihre...
Ja.
Jack. Nicht den alten Mann küssen.
In Preemptive Strike, nein, geküsst hat sie ihn ja nicht. Sie haben es dann darauf beschränkt, dass sie sich irgendwie halt wie gesagt Hände, Schulter etc. ganz viel angefasst haben und dann so die Stirn so aneinander gedrückt haben, ja. Na gut, kommen wir von dem kurzen Ausflug zu Ro, die dann, Überraschung, hier bin ich, sagt, kommen wir kurz zu Crusher, denn die führt jetzt die Obduktion durch, nämlich des Formwandlers, den wir ja in Form von LaForges Gestalt hier haben, also wie heißt sie mit Vornamen, also die
Sydney?
Tochter, Sydney LaForge, dankeschön. Und dabei erfahren wir eine ganze Menge, nämlich, dass die Formwandler offensichtlich sich insofern weiterentwickelt haben, als dass sie jetzt nach dem Tod auch die Form der zuletzt angenommenen Person halten können. Das war vorher nicht so, nachdem sie gestorben sind. Da haben sie sich nämlich, zumindest in DS9 wurde das so gezeigt, also hier wird gesagt, sie haben sich nach dem Tod wieder zurückverwandelt in ihre flüssige Form, aber in DS9 wurde gezeigt, dass sie sich in Asche verwandelt haben. Zumindest war das in 3.26 The Adversary und 5.2 The Ship so, aber wer weiß, ob es ist ja alles vielleicht
nicht
ganz so.
Waren das die Infizierten oder
richtig.
Waren die mit
das eine
Phaser
war das
getötet?
Beides. Das eine war das Infizierte und das andere war, weiß ich nicht mehr, ob das mit Phaser war. Aber da sind die zum Beispiel zu Asche zerfallen nach ihrem Tod. Ich glaube, da haben wir verschiedene Varianten gesehen in DS9. Wichtig ist, sie werden eben nicht mehr flüssig nach dem Tod und sehen dann halt aus, als wären sie Menschen oder was auch immer, in dem Fall jetzt eben menschlich. Und da interessant, dass Beverly dann auch Blut abnimmt und das Blut bleibt flüssig und rot, so wie also menschliches Blut. Und im Blut selber befindet sich keine DNA. Also daran kann man wohl feststellen, dass es ein Changeling ist. Aber das Blut bleibt flüssig. Und das ist natürlich der große Moment, weil das war ja immer unsere, wie finde ich heraus, es ist ein Formwandler, in dem ich Blut abnehme und das Blut wird eben zu dieser Flüssigmasse, dieses Gutzeug. Und jetzt ist es nicht mehr so. Das heißt, die klassischen Bluttests, die einfach geholfen haben, Formwandler zu identifizieren, die kann man jetzt so nicht mehr machen. Auf die kann man sich nicht mehr verlassen. Ja,
ja, ja, genau. Also wenn wir uns das so vorstellen, dass die halt einfach, dass die große Verbindung einfach jetzt statt flüssiger Organbrei, so wie es jetzt aussieht, einfach flüssig Schokolade ist.
Ja.
Ja, dann waren die halt Osterhasen. Passt jetzt zur Saison. Ja, dann haben die sich halt in so Osterhäschen gegossen. Und wenn du da halt reingestochen hättest, wäre die flüssige Schokolade rausgekommen. So sind die Idealen, also so wären die idealen Osterhasen, ja? Leider sind sie ja leer. Und jetzt machen sie es im Prinzip so, dass sie alles nachbilden. Also vom Gehirn bis zum Blutkörperchen. Und das ist der interessante Punkt, denn dadurch müssen sie auch alles andere nachbilden. Gedanken vielleicht, ja?
Aber
ich
wenn
bin
im
gespannt.
Blut, aber sie sagt ja, wenn aber im Blut keine DNA ist, dann bilden sie ja das vielleicht aber nur optisch nach.
Ja, aber das ist ja der Punkt. Wenn du mikrobiologisch, optisch alles nachbildest, wie ja zum Beispiel Viren auch Dinge nachbilden und Viren haben auch keine DNA, sondern nur grobe RNA, dann ist die Imitation nah genug dran. Also du hast einen Imposter, der so nah dran ist, dass er vielleicht sogar ein Schläferagent ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich suche noch das Haar in der Suppe an dieser Theorie. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
Wir waren bei Schokolade.
ja, also es ist auf jeden Fall jetzt eben, also die Konsequenz aus dieser Obduktion ist eben, oh mein Gott, die Formwandler können wirklich jetzt wirklich jeder und überall sein und man kann sie eben nicht mehr so einfach erkennen. Die Theorie eben, dass Jack ja ein Formwandler ist oder zumindest Teilformwandler, die ist ja jetzt, die hatten wir jetzt viele. Ich hatte das auch kurzfristig überlegt. Das Problem daran ist dann aber, Beverly hat ihn ja auf die Welt gebracht. Also da ist mein Problem. Also dann entweder erinnert sie sich dann falsch oder irgendwas stimmt da nicht. Also er kann nicht Formwandler sein oder Teilformwandler und sie hat ihn auf die Welt gebracht, außer er ist, seitdem er klein ist, sozusagen jemand komplett anderes. Und das glaube ich nicht, also schwierig. Mhm. Und Marcells Theorie zum Beispiel war, dass er glaubt, dass Jack eben nur teilweise ein Formwandler ist. Deswegen hat er die Halluzination, also teils menschlich, teils Formwandler. Und die andere Hälfte des Formwandlers, also er trägt eine Hälfte des Formwandlers in sich und die andere Hälfte des Formwandlers trägt Vadik in sich. Das wäre seine Theorie. Die sollte ich hier kurz mal anbringen. On air, hat er gesagt, habe ich gemacht hiermit.
Ja, also ich weiß nicht, ob es unbedingt Vadik sein muss. Aber es wäre natürlich möglich, dass er mal ein Organ ausgetauscht bekommen hat. Ja, das war auch so eine Theorie von mir, dass man quasi nur ganz, ganz wenig braucht, um eben diese Verbindung herzustellen. Lass es halt irgendwie die Amygdala sein oder irgendein Organ, in das man normalerweise nicht reinstochert und guckt, ob da DNA drin ist. Oder er hat mal irgendwie den Blinddarm rausbekommen und dann einen Gestaltwandler reingeschaut.
Ja, oder die Frage ist halt natürlich, also ich hatte kurz überlegt, ob er halt ein klassischer Sleeper Agent ist. Das heißt, er müsste irgendwann mal zu irgendeiner Gelegenheit, und ich meine, er war jetzt zwischendurch auch längere Zeiträume von seiner Mutter getrennt, er müsste zu irgendeiner Gelegenheit mal einen längeren Zeitraum sozusagen in der Hand der Formwandler gewesen sein, wo sie ihn dann Gehirn gewaschen haben. So war das, das war eben mein Gedanke in irgendeiner Form. Vielleicht sogar auch Gehirnwäsche in Kombination mit Infiltration von, also dass sie, wie du gesagt hast, irgendwas in ihn rein, also von dem Goo in ihn rein gespritzt haben oder sowas, weiß ich. Aber, also das ist mein Gedanke eben, so klassisch Sleeper Agent mäßig. Und da ist die Frage, ob das dafür sprechen wird oder nicht. Aber ich glaube, das spielt, das ist schon eine wichtige Geschichte, die jetzt noch ein bisschen ignoriert wird. Aber wir haben ja dann auch die Szene, wo Beverly ganz am Ende, das ziehe ich jetzt kurz mal vor, ja darüber spricht, dass er als Junge ja eine Zeit lang diese Albträume hatte, wo sie eben ihm auch über diese Albträume hinweggeholfen hat. Aber dass er monatelang wirklich jede Nacht aufgewacht ist und Albträume hatte und sich auch nicht getraut hat, wieder schlafen zu gehen. Und da ist halt meine Frage, ob er zu dem Zeitpunkt nicht vielleicht quasi, ob da nicht eine Infiltration, entweder ausgetauscht wurde oder eine Infiltration stattgefunden hat, quasi unter den Augen von Beverly, die es nicht mitgekriegt hat, die das halt als psychologische Geschichte gedeutet hat, wie das halt bei Kindern manchmal so ist, aber in Wirklichkeit war da vielleicht tatsächlich sozusagen das böse Monster und das böse Monster unterm Bett, weißt du? Also, wer weiß es, ja? Also ja, irgendwie sowas.
Die Bälge, die schlafen ja auch nicht, die Wechselbälge. Ja.
Stimmt, ja, beziehungsweise die verwandeln sich dann halt natürlich irgendwann nach 18 Stunden oder so wieder in ihren flüssigen Zustand zurück, aber...
Ja, das ist halt die Frage. Also...
Normalerweise,
das
ja.
Ist halt, ja, das ist halt genau die Frage. Wenn die jetzt halt irgendwie pennen, vielleicht bleibt die Kruste ja außen und die verwandeln sich dann halt in Matschepampe. Und es gibt vielleicht einfach verschiedene Arten von Changelings jetzt. Und wir haben halt so den Classic Changeling, den wir halt auch am Anfang gesehen haben, mit seinem Schlafpott, ja, sozusagen alte Schule. Und wir haben vielleicht diese Hybriden. Also, da werde ich jetzt auch mal ganz steil an dieser Stelle in eine andere Theorie reinpressen. Und zwar, du erinnerst dich, dass das Dominion als Waffe der Kriegsführung auch Drogen eingesetzt hat.
Ja.
Das war das Tetracell White.
Für die, ja, bei den Jem'Hadar. So.
Also, die Jem'Hadar wurden ja mit Tetracell White gefügig gemacht und abhängig gemacht. Und das schon, seit sie Babys waren. Die wurden vielleicht auch sogar so gezüchtet. Auch das war wieder, ja, so eine Allegorie an die Nazi-Zeit, wo es ja ordentlich Drogen gab für die besonders tödlichen Truppen. Und dann sind wir ja auf Metallas, wo es auch um Drogen geht. Und um die Drogenabhängigkeit beziehungsweise die Drogenunabhängigkeit von Ruffy. Und das ist etwas, was ins Auge injiziert wird. Ein Staub oder eine Flüssigkeit, die ins Auge injiziert wird. So wie Jack. Jack mit seinen roten Augen. Nur bei Ruffy war es dann eben blau. Und was, wenn die große Verbindung oder eben die kleine Verbindung sich überlegt hat, wir hören mal auf mit diesem, wir schicken irgendwie Babys rum, so wie Odo damals, wir schicken jetzt kleine Teile von uns rum. Und dann machen wir Stück für Stück die Leute gefügig, weil wir ihre Gedanken steuern können oder ihr Gehirn infizieren. Das ist jetzt noch sehr weit weg, aber es verbindet zumindest Jacks Einsatzgebiet. Der hat sich ja da gegen die Warlords gestellt und hat da irgendwie Medikamente geschmuggelt und will den Leuten helfen und so. Der hat also bestimmt schon mal Kontakt gehabt mit Drogensüchtigen und Drogen. Wäre eine Möglichkeit.
Ja, auch diese ganze Schiene mit, da hatten wir auch schon mal drüber spekuliert, auch diese ganze Schiene mit, was ist mit den 100 Changeling-Kindern quasi, also mit den Foundlings, die rausgeschickt worden sind, könnte Jack vielleicht doch einfach einer von diesen Foundlings sein, der gar nicht weiß, dass er ein Changeling ist, sozusagen. Aber dann würde wieder die Frage im Raum stehen, ja, Beverly hat ihn ja irgendwann mal auf die Welt gebracht. Also das ist, steht dann halt immer dagegen. Also es gibt so viele Varianten. Ich weiß es nicht. Ich finde, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich glaube tatsächlich, ich hatte ja gesagt oder spekuliert, dass eben die Formwandler, so wie wir sie halt jetzt sehen, was sich jetzt in der Obduktion da bestätigt hat, dass das, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es natürliche Evolution oder es ist es Evolution durch Genmanipulation. Also das war meine Theorie. Und für natürliche Evolution ist es zu kurz. Es sind ja quasi nur 35 Jahre. Aber für Evolution durch Genmanipulation, das würde ja auch Sinn ergeben. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Gründer ja auch ganz gezielt eben auch Genmanipulation betrieben haben. Ich meine, die Gemma da sind ja genmanipulierte Soldaten, ja. Also, das, also zumindest was die Gründe angeht. Das heißt, so Genmanipulation und so weiter generell ist also jetzt als Wissenschaftler jetzt auch nicht unbekannt. Es müssen ja nicht die Gründer gewesen sein. Ob es jetzt tatsächlich Lore war, das fand ich einen Schritt, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Also, das wäre tatsächlich ein Schritt.
Die Songs.
Ja, schon. Aber ich meine, was hat er denn mit den Changelings zu tun? Also, das ist ja, hat er eigentlich gar nichts mit zu tun mit denen irgendwie.
Ja, was hat der mit den Klingonen zu tun, die ja, dann okay. aussehen wie Menschen? Wir finden immer eine Möglichkeit, ja, Prinz Beiner zu casten.
Okay. Ja, das stimmt. Ja, gut, okay. Naja, aber so genmanipulationsmäßig und wir werden auf jeden Fall eine Storyline mit Genmanipulation bekommen, alleine schon wegen der ganzen Wrath of Khan-Referenzen, die wir in den ersten zwei Folgen gehabt haben.
Ja.
Also hundertprozentig. Naja. Aber die Frage ist halt natürlich jetzt, in welcher Form. Ich hatte nämlich auch gedacht, dass diese terroristische Vereinigung um Vardik, dass die vielleicht eben diese weiterentwickelten Changelings in einer Art kleiner, kleiner Verbindung sind, genau. Und du auf der anderen Seite dann eben noch die alten Changelings eben in der großen Verbindung hast. Also das war nämlich auch genau das, was ich auch überlegt hatte.
Ja.
Und ja, das würde dann eben auch zum Beispiel diese ganze Variante mit der abgehackten Hand von Vardik erklären und warum sie da sozusagen mit denen in Verbindung sich setzen konnte. Wobei da natürlich immer noch die Frage offen bleibt, ist es wirklich passiert oder ist es Psychose von Vardik? Also ja,
Ach, meinst du? Warum sollten wir das dann sehen? Wir sehen ja
Weil Matalas in einem Tweet gesagt hat, dass Vardik keine spezielle Hand hat. Also er hat gesagt, Vardik hat keine spezielle Hand. Weil ja da die Diskussion war von wegen Hand ab und dann wird die ja zu diesem Kopf und so. Und da dachte ich, wenn der schon so betont, dass die keine spezielle Hand hat, vielleicht ist das gar nicht passiert.
Die hat einen speziellen Körper halt.
Ja, vielleicht ist es ja, du hast schon recht, Tweets sind 280 Zeichen, da kann sich so viel verstecken zwischen den Zeilen. Ja, aber also auf jeden Fall Obduktion, wir sind einen Schritt weiter, was die Formwandler angeht. Und hier fand ich übrigens auch noch sehr gut, dass Beverly explizit sagt, nein, es ist keine neue Spezies, weil ja auch die Ärztin sie dann fragt, ob es eine neue Spezies ist. Und die sagt, nein, es ist keine neue Spezies, es ist Evolution. Ja. Gut. Haben wir da noch mehr Theorien?
Jetzt zu unserem Wechselbalg. Also es kann halt auch sein, dass er einfach eine Partnerin, einen Partner hatte und sich das Changeling-Organ oder was auch immer über Geschlechtsverkehr eingehandelt hat. Das finde ich jetzt eine ziemlich,
das
ja.
Das wäre aber sehr, wie sagt man, on the nose, also es wäre schon sehr.
Ja, which knows. Also das, diese Theorie von mir ist jetzt schon älter, weil ich dachte, wir haben diese Frauenstimme gehört, ne? Das ist seine Freundin, die ihn ruft, du musst die beiden, Äste verbinden und ich habe gedacht, ja klar, er muss halt die Rebellen, die kleine Verbindung und die große Verbindung verbinden, damit halt wieder vereinen, damit halt alles gut ist. Ob das jetzt wirklich das ist, weiß ich nicht.
Also dadurch, dass es ja Beverlys Stimme ist, glaube ich mittlerweile auch eher, wie du gesagt hast, dass es quasi Repräsentation Mutter oder eben ja so irgendwie ist. Aber spannend, sehr spannend.
Ja, ja.
Wir können und weißt du, was ich immer so toll finde an Star Trek Fans, nicht nur an uns, apropos Lupulei, sondern generell an Star Trek Fans. Ich finde, die haben einfach die besten Theorien und die meisten Theorien sind viel besser als das, was wir am Ende dann wirklich in der Serie präsentiert bekommen. Aber auch wir hier, wir haben ja wieder 17.000 Anknüpfungen und auch ganz viele Anknüpfungen an Storylines aus der TNG-Serie, an die Leute jahrelang nicht mehr gedacht haben, ja.
Hey, als Jack überhaupt aufgetaucht ist, ja. Hab ich gedacht, okay, also folgendes, Beverly hat ihn sich gebaut aus Klonmaterial von Picard, weil sie eigentlich Picards Gehirnkrankheit heilen wollte. Das ging dann nicht, dann hat sie halt das Kind behalten. Okay, was könnte noch passiert sein? Er ist halb Hologramm und halb Mensch, lalalala. Und dann am Ende, was war? Die hatten einfach ganz normal Sex.
Ja, das fand ich nämlich auch sehr enttäuschend.
Und so wird's hier irgendwie dann auch sein, dass es hoffentlich einfacher ist als den ganzen Kram, den wir uns ausdenken. Ich hoffe, es ist einfach überzeugend. Und ich glaube, Ich glaube an dieser Stelle, uns fällt bestimmt noch was ein, aber gehen wir mal, glaube ich, zu Ro, Lauren und Picard zurück, genau, die sich ja dann ins Holodeck zurückziehen.
Ja, also es werden erstmal alte Wunden natürlich aufgerissen, klar. Wir haben erst ein kurzes Gespräch zwischen Ro und Picard. Sie schickt quasi Riker raus und sagt, ich möchte mit Picard zuerst alleine reden. Das ist ja noch bei ihm im Zimmer sozusagen, also im Quartier. Und da kommen sie dann schon eben in eine Diskussion und dann fragt sie ja ihn, wo denn sein Sohn sei, und dann behauptet er ja, er wüsste es nicht und er wäre tot, wahrscheinlich. Also er wäre dann erschossen worden. Und dann machen sie sich ja auf dem Weg eben zur medizinischen, also wie sagt man, zur medizinischen Station, weil sie sagt, okay, wenn du ihn erschossen hast und er tot ist, dann muss er ja da wohl liegen, dann gehen wir da hin. Und auf dem Weg dahin kehren sie dann zwischendrin mal im Holodeck ein, warum auch immer. und sind dann auf dem Holodeck. Das heißt, die Auseinandersetzung zwischen Picard und Ro findet zuerst bei ihm im Quartier und dann eben auf dem Holodeck statt. Und auf dem Holodeck dann auch noch mit gezückten Fäsern, denn offensichtlich hat Guinan, was ich übrigens super sympathisch finde, unter ihrer Theke halt einfach mal so ein paar Phaser liegen, die man da so einfach rausziehen kann, wenn man das weiß, wo die liegen.
Ich glaube, das kam auch irgendwie vor in irgendeiner Folge, aber oder in einem Kinofilm, ja. Aber leg mich nicht drauf fest.
Ja, ja. Also grundsätzlich ist es so, dass sie einander wirklich einfach nicht verstehen. Picard hat das Gefühl, sie hat ihn verraten. Und sie sagt, ja, also du hast mich nur so lange akzeptiert, wie ich deinen moralischen Vorstellungen entsprochen habe. Aber am Ende war es mir eben wichtiger, dass ich mich gegen Ungerechtigkeit an sich auflehne. Und das bedeutet eben auch, dass ich mich gegen Starfleet auflehne. Er sagt dann, ja, aber du bist halt in Ungnade gefallen. Was man eben auch daran erkennen kann, dass du deinen Ohrring nicht mehr trägst. Der war doch immer Symbol für Familie und Ehre und für Bajor. Und offensichtlich kannst du dafür ja jetzt nicht mehr einstehen, weil du vielleicht auch moralisch irgendwie korrumpiert bist. Und dein Ego hat am Ende dann dazu geführt, dass du mich verraten hast und ich habe an dich geglaubt, und sie dann, ja, aber nur, wenn es einfach war, und am Ende dann natürlich noch dieses, ach, du hast mein Herz gebrochen, und so, ja, und du hast meins gebrochen. Also ich finde so ein bisschen, man kann halt beide Seiten der Argumentation verstehen, aber Picard will sie halt auch nicht verstehen, habe ich das Gefühl.
Ja, das wundert mich überhaupt nicht. Also die Gespräche, die ich mit meinem Vater habe, sind nicht annähernd so offen. Das ist,
zumindest hat er gesagt, er hat 30 Jahre lang darauf gewartet, dieses Gespräch mit ihr zu führen. Und da hattest du ja gesagt, da hast du einen Kommentar dazu.
Zu den 30 Jahren?
Ja.
Habe ich das gesagt?
Ach so, ja, na, ich dachte, also weil ich habe halt, oder hat 30 Jahre lang sozusagen sich ausgemalt, wie dieses Gespräch mit ihr denn sein würde.
Ach so.
Und dann meintest du ja.
Ja. Mhm. Ja, stimmt, da habe ich auf jeden Fall eine Attitude. Und zwar, jetzt muss ich gerade mal, wo habe ich das aufgeschrieben hier in dem
Moment? Du hattest gesagt, dass es generell wohl so zu sein scheint, dass eben die Ziehkinder oder seine Schützlinge oder Mentees oder was auch immer zu ihm kommen, statt eben umgekehrt. Und bei Elnor war es ja im Grunde genauso. Also der hat ja auch...
Ja, genau. Ja, ich finde es gerade nicht, aber was glaubst du, Picard? Ja, übrigens, ich habe 30 Jahre auf dieses Gespräch gewartet. Alter, du hast ein Telefon, ein Holophon, was auch immer. Es ist so, er ist immer so weit weg von bei Beverly genau das Gleiche. Ja, der hat den Kontakt abgebrochen. Hast du die mal angerufen zwischendrin? Ja, das erste Mal, dass wir Elnor wiedersehen, ist, er ist ein erwachsener Mann oder ein junger erwachsener Mann. Ja, hier hast du mich im Stich gelassen. Also Picard lässt seine Schützlinge im Stich, ob er will oder nicht. Und die Stakes sind immer das Universum. Ja, kannst ja jederzeit zu mir kommen, wenn du was von mir willst, mit mir reden willst. Alter, so funktioniert Familie nicht. Also, und das sieht er halt jetzt auch an seinem Sohn.
Also ja, ein bisschen verstehe ich das. Ich finde aber auch, es gehören immer zwei dazu. Also das mag ja sein, dass Picard sich nicht gemeldet hat, aber umgekehrt hat auch Ro, beziehungsweise sein Sohn, beziehungsweise Elnor sich nicht gemeldet. Also da gehören halt immer zwei dazu. Aber ja, grundsätzlich verstehe ich, was du meinst. Aber hier zum Beispiel könnte man ja entschuldigenderweise sagen, genauso wie bei seinem Sohn übrigens auch, dass er ja nicht wusste, dass sie wieder zurück sind. Also weder Ro in Starfleet, noch sein Sohn eben überhaupt existent. Aber ja, okay.
Naja, es zieht sich durch alle Staffeln Picard, dass er in die Sterne blickt und nicht so sehr ins Menschliche, ja, ins Zwischenmenschliche. Und warum? Also wie soll er das auch können? Er hat eine komplett dysfunktionale Familie. Er weiß gar nicht, wie ein guter Vater ist. Das haben wir jetzt gesehen. Mhm. Also wie soll er das machen? Er hat immer irgendwie emotional alles abgeschottet von sich. Und wenn es halt um Starfleet ging, hat er das als Brücke benutzt. Hat, ah, oh, das ist super. Hier, wenn du in Starfleet bist, dann kann ich meine ganzen Werte, meine ganze Liebe da reinladen und kann sie dir so aufdrücken, weil das ist dann nichts Persönliches zwischen uns, sondern du bist Teil dieses Frameworks, das mich als Person komplett hält.
Okay.
Weil Picard ohne Starfleet ja auch einfach, wer ist er, ja? Gut, am Anfang der Staffel will er alles hinter sich lassen und sagen, ja, ich bin jetzt dieser coole Pirat, Jean-Jacques Pirat und ich habe jetzt meine romulanische Freundin hier und weiter geht's, ich lasse alles hinter mir. Ja, Pustekuchen.
Ja.
Zum Glück. Er kann alles nochmal erleben.
Jetzt, ja, stimmt schon. Ja, finde ich jetzt nicht so schön, aber stimmt schon. Ich möchte meinen Picard nicht mit Flaws belegt sehen, aber ja, ist richtig.
Was? Wusstest du, dass er positronisch ist?
Ja, verdammt. Aber um zurückzukommen auf Roe und Picard, es ist dann am Ende eben so, beide sind unheimlich enttäuscht voneinander, sie empfinden Reue, sie empfinden Wut, sie empfinden eben großen Schmerz über diese große Enttäuschung auch und sie sagen halt, diese Art von Schmerzen, die wir beide jeweils empfinden, die kann man nicht vortäuschen. Und da muss ich sagen, also da ist ja das Argument in der Serie ist, ein Formwandler hätte das nicht vortäuschen können. Da sage ich mir, nein, das stimmt nicht. Also ich glaube schon, dass ein Formwandler, auch wenn er gut ist, gut schauspielern kann, Gefühle und so weiter vortäuschen kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Art von der Gefühle, wie die beiden jetzt miteinander gesprochen haben, ich glaube, diese Art so verletzt aufeinander zu reagieren, ich glaube, das beweist im Grunde, dass sie keine Formwandler sein können, weil ich glaube auch, dass diese Art von persönlicher Verletztheit ein Formwandler so hätte nicht nachvollziehen können, wenn er die Vorgeschichte dazu nicht kennt. Also
ja, das Ungesagte, das steht ja nicht in irgendwelchen Protokollen, auch wenn er jetzt irgendwelche Emotionen kopiert hätte. Also das ist halt die Frage, wenn die Kopien jetzt wirklich so körperlich sind, dass so etwas wie Muscle Memory auch übertragen würde, dann würde das gehen. Aber wir haben ja bei der Kopie von Sidney LaForge gesehen, dass sie so eine Kleinigkeit nicht wusste eben.
Mhm, genau.
Aber das könnte eben auch der Oldschool, das war ja im Prinzip der Oldschool-Formwandler. Nee, gar nicht.
Naja,
das ist
aber
ein Käse.
Ich meine, aber ja, aber nein,
das ist ja genau der, den wir auf der
richtig
Station
genau,
haben.
Das ja schon, aber sie kann es halt einfach nicht wissen, weil sie bei dem Erlebnis nicht dabei war. Also als diese Diskussion war mit LaForge und Seven, das hat der Formwandler nicht mitgekriegt.
Aber also nochmal das Protokoll.
Ja.
Das war doch der Typ, der in seinem Odo-Eimer gepennt hat, der aber nach dem Tod von der Sidney LaForge-Kopie trotzdem die Organe hatte.
Ja, stimmt, richtig. Also er hatte sozusagen beides. Wobei dieser Eimer meines Erachtens nach, ja auch, da hatten wir uns letzte Folge länger drüber unterhalten, dieser Eimer war meines Erachtens nach einfach ein Fehler von den Writern, weil dieser Eimer ja auch übrigens genau identisch war mit Odos Eimer. Warum sollte Odos Eimer, und zwar auch mit der bajoranischen Verzierung außen und so weiter, warum sollte der denn da genauso auftauchen? Also das ist auch was, da habe ich auch das Gefühl gehabt, ähnlich wie jetzt mit dem Ohrring, mit dem Nereus-Ohrring, entweder hat da ein Propmaster einfach mal in den Schrank gegriffen und guckt, was haben wir hier noch da? Oder einfach, die Writer haben nicht mitgedacht. Und ich glaube, da haben die Writer einfach nicht mitgedacht. Aber
also
ja,
der Eimer von, also,
Es gibt, glaube ich, schon einen Unterschied zwischen alt und neu, aber in diesem Fall war es sozusagen beides. Also er hatte den alten Eimer und die neue Form. Ja.
Vielleicht war der alte Eimer auch einfach so ein Schlag ins Gesicht. So, hier, denkt mal, wenn ich gefunden werde, ich brauche diesen Eimer.
Ja,
aber eigentlich brauche ich den gar nicht. Naja, gut, also wie auch immer, unsere Theorien stapeln sich schon übereinander und fallen übereinander her.
Ja, aber alles sehr, sehr spannend. Und genauso wie uns geht's ja bei den anderen da draußen auch. Also das ist ja nicht viel anders.
Ah, wir sind alle verbunden in einer großen Verbindung.
Ja, eine kurze Frage, beziehungsweise die Frage geht raus an unsere Zuhörer. Was genau sagt denn Picard in dem Streit mit Roe auf Bajoranisch? Sagt er sowas wie, ich hab's dir schon immer gesagt oder also irgend sowas wird's wohl sein oder sowas wie, du hast deinen Glauben verraten oder deine Familie oder deine Kultur, whatever. Also irgend sowas wird's doch gewesen sein. Und ich glaube also nicht, dass es was Wichtiges war, aber ich würde es gern wissen. Und ich habe es auch nirgendwo gefunden oder übersetzt gesehen oder so. Also wenn ihr das wisst.
Das war vielleicht Ente süß sauer mit Cola.
Ja, irgendwie sowas. Also wenn ihr es wisst,
schreibt
es uns. Genau.
Man hat Bajoranisch wohl auch noch nicht oft gesprochen gehört oder war das sogar das erste Mal?
Ich glaube, wir haben uns ein paar Mal gehört in so religiösen Ritualen. Aber sonst, übrigens, da fällt mir gerade ein, ich hatte auch noch eine Theorie gelesen, apropos noch eine Theorie.
Oh ja, komm.
Rote Augen kennen wir doch von den Packgeistern, oder nicht?
Oh mein Gott.
Ja.
What?
Es wird immer besser. Genau. Also diverse, also ist alles sehr, sehr spannend. So.
Geil. Okay.
Da hätten wir dann natürlich die Anknüpfung an an die Bajoraner ja sowieso, aber eben auch an die, wie heißen sie denn, Propheten.
Ja. Die Wurmlochwesen, genau. Die blasphemisch genannt worden sind.
Genau. Ja.
Nice.
Also, jetzt lass mich gucken, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren ja immer noch in der Diskussion, aber...
Ja, Roh lehrt ja jetzt ja das Schiff quasi, ne?
Genau, also aber grundsätzlich finde ich das Rohs Verhalten, weil ich finde, man traut ihr ja auch nicht, wenn man sie gleich am Anfang trifft. Man denkt ja auch, sie ist vielleicht selber auch ein Changeling, aber ich finde, Rohs Verhalten lässt sich ja eben dadurch erklären, dass sie eben in der Spionagewelt unterwegs ist, wo eigentlich überall grundsätzlich immer Verräter und Feinde sind. Und jetzt halt ja sowieso nochmal extra, weil eben vielleicht auch alle Verräter und Feinde gleich Changelings sind. Also das ist irgendwie auch total verständlich. Und trotzdem eben nach diesem sehr intensiven, sehr emotionalen Gespräch mit Picard ist ja die letzte Frage, die Picard stellt, vertraust du mir? Und sie vertraut ihm, ja. Das heißt, sie vertraut ihm in seinem innersten Kreis und enthüllt dann eben das, was wir geahnt haben, nämlich, dass wohl Starfleet bis in die höchsten Ränge infiltriert wurde von den Formwandlern. Und sie vermutet eben, dass es zum großen Showdown kommen wird am Frontier Day, wo die gesamte Starfleet Sternflotte, also alle Schiffe dann auch quasi zur Ansicht aufgereiht dann dastehen zu einer Parade und in dem Moment ja auch eigentlich verletzlich sind, also für Angriffe auch eben verletzlich. Das ist ihre Theorie und sie hat ja dann auch gesagt, sie hat alles Mögliche versucht, um eben auch herauszufinden, wie hoch sich eben diese Infiltration auch erstreckt und so. Sie ist auch zur Presse gegangen und was nicht alles, aber sie ist jedes Mal eben auf Blockaden gestoßen. Also das scheint wirklich ein ganzes Netzwerk zu sein, das sich da mittlerweile in Starfleet breit gemacht hat. Und das ist natürlich so, oh mein Gott, ja, großes Fragezeichen, was machen wir jetzt? Sie hat jetzt eben, also ihr nächster Schritt ist dann eben, dass sie so viel Besatzung, wie es geht, von der Titan abzieht und auf die Intrepid holt. Damit reduziert sie natürlich auch das Risiko, dass da ganz, ganz viele Changelings unterwegs sind auf der Titan. Und sie lässt ihnen eben nur so eine Skeleton-Crew da, also so eine Notfallbesatzung. Ursprünglich war ja ihre Aufgabe eigentlich, Jack Crusher zu finden und ihn zu verhaften. Und diese Mission, die bricht sie jetzt aber quasi von sich aus ab. Also sie ist ja da unterwegs mit so zwei Sicherheitspersonal im Rücken, von dem wir ja wissen, dass das Changelings sind. Und die sagen ja dann auch noch so, ja Moment, ich denke, wir sollten Jack Crusher suchen. Und da sagt sie, nein, die Mission ist abgebrochen, wir beamen jetzt wieder rüber zu Intrepid. Picard und Riker sagt sie halt, okay, ich ziehe so viele Leute ab, wie es geht und ihr müsst dann fliehen. Ihr müsst dann, also rennen. So run. Ja.
In dem Moment unterschreibt sie ihr Todesurteil, ne? Also sie weiß, dass sie unter Feinden ist und sie versucht halt trotzdem, das so weit durchzuziehen, bis die ihre Tarnung aufgeben.
Ja, und aber auch so, dass sie eben aber gleichzeitig auch noch Riker und Picard die beste Ausgangsposition gibt, damit die eben erfolgreich zumindest erstmal fliehen können, genau. Also während sie dann also ihre Crew abbügelt und sagt, nee, die Jack Crusher Mission ist jetzt quasi gestorben, versteckt der sich ja immer noch in seiner Crew-Uniform. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo der da sitzt, ob das sein Quartier ist, ist wahrscheinlich nicht, aber in irgendeinem Quartier sitzt er ja dann und hat weiterhin diese Halluzination und hört weiterhin die Stimmen und da hört man eben so Sätze wie I know what you really are, was wir ja aus der Anfangshalluzination kennen, aber auch find me, hear me, connect us und come home. Und dieses connect us und come home, also das klingt ja schon sehr nach große Verbindung, ja, also
große Mama.
Und am Ende ist es dann so, er hat ja dann diverse Halluzinationen, er landet ja dann zwischendurch auch mal im Transporterraum, wo er ja auch noch diese Halluzination hat, dass er eben alle erschießt, die da auf dem Transporterplattform sich befinden und dann fragt er ja wohl auch den, der zuständig ist, um die Leute zu transportieren, ob er nicht einfach nur runtergebeamt werden kann vom Schiff, scheißegal wohin, nur runter vom Schiff. Also da hat er auch das Gefühl, er will sozusagen, er ist verantwortlich, er möchte irgendwie die Leute vor sich auch schützen. Also er hat im Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das Ganze gipfelt dann eben darin, dass ihm vier Formwandler begegnen auf dem Weg eben, wohin auch immer, also wieder zurück in sein Quartier wahrscheinlich. Und die versuchen ihn eben gefangen zu nehmen. Und er dann sozusagen, ja, ich kann es gar nicht anders beschreiben, so eine Art geistigen Schalter umlegt und plötzlich eben eine ganz andere Persona ist, nämlich eben eine Badass, ich kann Kung-Fu-Persona. Also er wird dann eben,
Der Schläfer ist erwacht.
Ja, also er legt die da echt um, körperlich auch Wahnsinn und erst schlägt er sie quasi K.O. und dann erschießt er sie. wie gesagt, das spricht halt für mich für so eine Sleeper-Agent-Geschichte eher. Also, dass du wie so einen Schalter im Kopf halt hast, der sich dann da entsprechend umlegt. Und die Halluzination, die er halt hat, das ist sozusagen dieses andere Ich, das in ihm schlummert, das da immer anklopft und sagt, hallo, ich möchte bitte die Oberhand gewinnen, aber noch ist eben Jack am Steuer sozusagen.
Ja, also man muss halt überlegen, wie repetitiv sich das traut zu sein, weil wir haben den Schläferagenten in einer sehr brachialen und brutalen Form, Persönlichkeitsspaltung sogar ja aus Discovery, also in Discovery erlebt.
Ja, richtig, in Form von Klingonen beziehungsweise Mensch, das meinst du doch, oder? Du meinst den...
Ja, Vok und Tyler.
Genau, richtig.
Ja, also... wenn er von einem Paargeist besessen wäre, das wäre natürlich auch cool.
Ja.
Das wäre zumindest nicht ganz so repetitiv. Das mit dem, also diese Szene, die du gerade beschrieben hast, im Transporter, das hat mich dazu angehalten zu überlegen, auch weil die sich ja nicht rübergebeamt haben, ob die vielleicht DNA von sich in den Transporterpuffern versteckt haben und wenn die Leute zusammengebaut werden, sie quasi infizieren. Aber das wäre sehr, sehr umständlich und es gäbe nicht die Notwendigkeit, Leute zu doppeln, Leute zu kopieren, sondern du würdest einfach alle infizieren. Mhm. Also, aber irgendwas hat es auf jeden Fall mit den Transportern auf sich.
Ja, weil, was ich nämlich da so interessant finde auch, dass wir mehrfach jetzt schon gesehen haben, dass Leute, die im Transporter standen, überzogen waren von diesen roten Adern, also dass die vom Kopf quasi sich so komplett über den Körper drüber ziehen. Und ich frage mich da eben auch, ob man da irgendwie, ob die was mitbeamen oder ob die in dem Moment oder alle, die dieses, also dass er das quasi als einziger sehen kann und alle, die diese roten Kapillaren komplett über sich drüber gezogen haben, sind vielleicht auch Formwandler. Also irgendwas hat es damit auf sich. Und dann frage ich mich auch noch, das habe ich auch schon mal gesagt, ich glaube, die Farbe Rot spielt hier auch irgendeine Rolle, weil er hat ja diese roten, die Halluzinationen sind ja alle rot und diese Blut- und Kapillargeschichte sind ja auch rot. Die Formwandler sind ja jetzt auch in so einem Rot, wenn sie sozusagen zu Flüssigkeit zerfallen. Tatsächlich eher so ein fleischiges Rot. Die Frage ist dann natürlich,
mehr so
weil wir ja auch schon über Krankheiten gesprochen haben. Also ich hatte ja auch gesagt, dass sie jetzt, die sehen ja jetzt auch anders aus. Die sind nicht mehr so flüssig, sondern eher so fleischig. Da ist die Frage, ob sie vielleicht auch krank sind und anfangen peu à peu zu verhärten sozusagen.
Zu vergammeln?
Naja, also hart zu werden, also so zu gelieren und dann später eben hart zu werden, dass die irgendwann sich nicht mehr formwandeln können oder so. Also ja, so. Keine Ahnung. Alles sehr, sehr schwierig. Na,
ich glaube, das war einfach die nächste und gleichzeitig auch schön ekligste Entsprechung, dass man sagte, ja, wie würde man denn jetzt die Gestaltwandlerin darstellen, wenn es halt nicht so eine seltsame CG-Paste ist und das habe ich jetzt gar nicht mit der Farbe Rot in Verbindung gebracht. Für mich war die Farbe Rot vorher einfach Gefahr. Die rote Tür ist was Unheilvolles. Hinter der roten Tür ist die Wahrheit. Die rote Tür ist vielleicht die Tür seines Kinderzimmers. Who knows? Also
Rot
manipuliert uns Menschen einfach, Gefahr zu sehen.
Ja, ich glaube aber auch, apropos Tür, da hatte ich ja auch gesagt, schöne Spiegelung auch mit Staffel 2, wo ja auch Picard eben ganz klassisch diese Tür hatte, durch die er durchgehen musste. Aber ich glaube, das hat weniger was mit der Spiegelung zu tun, als eben mit der Tatsache, dass die Tür halt natürlich als Symbol hier halt passt, ja. Hat halt diese vier Formwandler dann eben ausgenockt und dann findet er sich am Ende in der medizinischen Krankenstation wieder, wo seine Mutter eben sagt, Mensch, Jack, ich sehe das doch, dir geht's nicht gut, du scheinst nicht zu schlafen, du hast irgendwie Ringe unter den Augen und überhaupt ist alles jetzt super stressig, du hast deinen Vater getroffen das erste Mal und so. Also das wäre auch für jeden stressig, der nicht irgendwie Halluzinationen hätte. Und da ist er ja kurz davor, dass er ihr gesteht eben, dass irgendwas mit ihm nicht in Ordnung ist. Denn sie fragt ja auch ganz konkret, woher wusstest du denn, dass die vier Leute, die du da eben ausgenockt hast, dass das Formwandler waren? Weil Scheu ja auch noch so schön sagt, ach hier, gute Arbeit mit den Vieren. Worüber Beverly auch so ein bisschen schon so skeptisch guckt, nach dem Motto, seit wann ist mein Sohn so ein super Kämpfer, dass er vier Leute gleichzeitig ausnocken kann. Aber sie traut es ihm ja dann doch irgendwie zu. Und dann sagt er ja zu ihr, I think there's something very wrong with me. Also ich glaube, es ist irgendwas wirklich nicht in Ordnung mit mir. Und ich vermute mal, dass dann jetzt wir nächste Woche dann eben hören, wie er ihr dann alles erzählt oder vielleicht auch erzählt er es auch offscreen oder so.
Ja, oder das wird unterbrochen. Also entweder wir gehen direkt auf die Krankenstation und sie fängt an, ihn zu untersuchen oder wir werden unterbrochen und er kann nicht weiter mit ihr sprechen. Aber können wir bitte einen Moment innehalten und feststellen, was für eine super klasse Mama sie ist?
Ja, und auch die Beziehung einfach zwischen den beiden ist super. Ja, absolut.
Oder?
Ja.
Also das ist ja mein Traum, dass mein Kind sich mir öffnet mit 36, ja. Ach Entschuldigung, 24 und sagt, Mama, ich kann nicht schlafen. Also weißt du, in a good way. Es ist einfach echt.
Ja,
Respekt.
Absolut. Und aber ich meine, es zeigt natürlich auch, das ist ja auch das, was Jack immer wieder so betont hat, seine Mutter war und ist in seinem Leben die einzige Person, die irgendwie emotional und überhaupt eine Rolle spielt. Und er hat ja gesagt, ich stehe neben ihr, hat er ja auch zu Picard gesagt. Entweder steht sie hinter mir und tritt mir in den Arsch oder aber sie steht neben mir und wir sind gleichberechtigte Partner.
Ja.
Und das fand ich halt auch so eine schönes Bild, wie er das so gezeichnet hat, genau. Nachdem wir also jetzt das mit Jack mehr oder minder ein bisschen gelöst haben, sind wir zurück bei Ro. Die hat sich jetzt mittlerweile auf den Weg zu Intrepid gemacht. Gerät da jetzt eben, du sagst es, sie hat ihr eigenes Todesurteil unterschrieben, gerät da jetzt eben in die Falle. Die Formwandler, also beziehungsweise das Security-Team, mit dem sie da fliegt, das sind ja Formwandler, die hinterlassen eine Bombe auf dem Shuttle und haben so einen Inhibitor oder sowas, also der verhindert, dass sie da rausbeamen kann. Und sie ist jetzt eben da auf ihrem Shuttle alleine gelassen und schafft es aber noch, mit der Titan eben sich in Verbindung zu setzen und Picard und Riker und sagt dann eben, ja, also ich habe hier eine Bombe und ist bald aus und so. Ihr müsst unbedingt versuchen, das Ganze zu stoppen und versucht eben wegzukommen und wegzufliegen, so schnell es geht. Und dann kommt natürlich, ach ja, ein tränenreicher Abschied. Also all diese Jahre, ich wünschte, ich hätte dich irgendwie gekannt und goodbye. Und dann sagt sie aber auch noch zu Picard, ich gebe dir das, was du mir vor all den Jahren gegeben hast.
Hm.
A fighting chance, also eine Chance.
Das war wirklich sehr, sehr bewegend. Und dass er sie dann sieht, ne? Und
genau,
sagt,
I do see you.
Ich erkenne dich, ich sehe dich.
Ja. Und aber auch dieses Entschuldige, dass es erst jetzt ist, dass ich es erst jetzt schaffe, das dich zu sehen.
Ey, bitte. Der Traum einer jeden Tochter des Patriarchats. Gut, vorm Tod ist ein bisschen spät, aber dann irgendwie zu sagen, hey, ich sehe dich und ich habe dich nicht verstanden, weil ich bin einfach falsch geprägt, aber sorry. Ey, super. Also wirklich eine gute Message.
Das ist zumindest eine versöhnliche Unterhaltung noch, ein versöhnlicher Abschied der beiden Charaktere füreinander. Genau.
Am Totenbett.
Ja.
Eieiei.
Ja, naja, aber sie gibt denen ja, wie gesagt, eine fighting chance insofern, als dass sie ja auf die Intrepid, auf die Nacelle-Antriebseinheit, auf die eine Seite der Warp-Gondel zumindest, mit ihrem Shuttle zielt. Und als es dann hochgeht, geht quasi auch diese eine Warp-Gondel hoch. Das heißt, sie legt die Intrepid sozusagen ein bisschen lahm. Wobei ich nicht das Gefühl habe, als sie sich dann die stellt sich ja dann so hoch, also die wird ja dann so hoch navigiert, dass so der Kopf sich so hebt. Das ist echt wie so ein Tier, wie so ein Stier oder so, der einem so in die Augen guckt. Da habe ich nicht das Gefühl, dass die wahnsinnig eingeschränkt sind. Aber zumindest hat sie es versucht. Da könnte man sich auch fragen. Genau, da könnte man sich übrigens auch fragen, warum sie nicht einfach mit ihrem Shuttle gleich in die Untertassensektion irgendwie gerammt ist oder so, aber sie wollte ja auch die Unschuldigen an Bord, die tatsächlich da auch drauf sind, nicht umbringen,
natürlich, sondern
sie wollte nur, dass die halt nicht in der Lage sind, die Titan so schnell zu verfolgen, damit die halt entsprechend wegkommen können.
Ja, und das ist die Person, die sich dann eben auch Picard zeigt, so schau, ich bin keine blinde Terroristin, sondern ich weiß, was ich tue und ich war immer bereit, mich zu opfern. Nur er war nicht bereit, sie zu opfern.
Ja, beziehungsweise sie halt auch so zu sehen. Ja, genau, richtig. Ja, und jetzt haben wir natürlich nochmal Captain Shaw. Wir sind also zurück. Der liebe Captain muss sich entscheiden, und zwar wirklich innerhalb von wenigen Sekunden. Vertraut er Picard oder stellt er sich auf der Seite der Föderation, der Sternflotte, denn eigentlich ist er ja Team Sternflotte. Aber in diesem Fall wird ihm ja quasi direkt vor Augen geführt, auch natürlich nach dem Opfer von Ro, dass offensichtlich die Sternflotte kompromittiert ist. Ich meine, hat er jetzt auch die Changeling auf seinem Schiff gesehen, also die vier, die Jack da erlegt hat, plus dann eben die zwei, also beziehungsweise der eine, der ja dann in Form von LaForge stand, da ja auf der Pritsche lag und so. Also er hat es ja wirklich offensichtlich 1:1 vor Augen. Und es dauert einen Moment, er zögert, aber dann entscheidet er sich tatsächlich für eben Team Picard und sagt, okay,
Team Picard.
Ja, also oder Team Riker oder wie auch immer. Also auf jeden Fall gibt er dann aber auch schnell wirklich alle Befehle, die notwendig sind. Von macht euch auf den Weg, seht zu, dass ihr irgendwie eure Stationen besetzt, bla bla. Und dann sagt er Emergency Order 762 Alpha. Und das finde ich total spannend, weil offensichtlich gibt es eine Emergency Order für den Fall, dass die Sternflotte kompromittiert sein sollte. Und ich bin mir sicher, dass das bestimmt eine Order ist, die aus dem Dominion-Krieg stammt. Denn da hat man ja bestimmt alle Szenarien irgendwann mal durchgespielt und hat sich halt auch überlegt, okay, Formwandler, ja, es ist also nicht so weit hergeholt, dass die uns infiltrieren könnten. Und was wäre, wenn? Und da gibt es ja offensichtlich diese Order und offensichtlich kann auch mit dieser Order das ganze Schiff was anfangen. Weil er ja dann eben sagt, okay, die Sternflotte ist kompromittiert, Emergency Order 762. Also finde ich sehr, sehr spannend. Würde ich gerne mal genauer lesen, was in dieser Emergency Order drinsteht, aber natürlich gibt es da wahrscheinlich keinen schriftlichen Bezug. Wobei, bei den ganzen Sternflotten-Nerds, die da draußen, da gibt es vielleicht doch eins irgendwo.
Ja, ja, bestimmt. Also ich habe überlegt, es gab es 7 Staffeln Deep Space Nine? Ja, ja.
Ja,
und
genau,
die, und dann dieser Film sollte dann quasi die unsichtbare 8. Staffel sein, also diese Doku. Ich habe überlegt, ob das vielleicht eine Produktionsnummer war. 762.
Vielleicht, es könnte gut sein. Also da steckt bestimmt auch irgendwas dahinter. Das ist ja oft so bei so Zahlenkombis und so. Aber hier hatte ich jetzt, also hier hat es bisher noch keiner rausgefunden in den ganzen Quellen, die ich hatte. Sonst sind da ja immer Leute, die schlauer sind als ich und die sagen, ja, 762, das war, keine
aber
Ahnung.
Hier.
Genau, also bisher noch nicht.
Das war der Geburtstag von der Tante von Dean Roddenberry, sein Onkel, Cousin dritten Grades.
Genau, aber vielleicht kommt das ja später noch nach. Dann würden wir es auch nachliefern, wenn es uns nochmal unter die Finger kommt. Aber wie gesagt, ich finde alleine die Vorstellung, dass es da sowas gibt, dass sowas mal ausgearbeitet wurde von Starfleet, alleine das finde ich spannend.
Ja.
Und dann
das,
natürlich...
Das ist, ja. Ja. Und es ist eine niedrige Nummer, weißt du? Es ist nicht Emergency Order 10.073.
Das stimmt, ja. Naja, und jetzt zum Ende hin haben wir natürlich noch die große Enthüllung, nämlich, dass Rose Ohring natürlich clevere alte Spionagetechnik eben ein Datenchip ist, wo wir ja schon uns einig sind, dass es total lächerlich ist, dass Picard da so reagiert. Aber gut, Plot Convenience, wir lassen es mal so stehen. Genau. Da aber jetzt
eben. Er ist
eben,
kein Spion, er ist Archäologe.
Ja, aber da eben kommen jetzt die zwei Storylines, die wir bisher immer getrennt hatten, kommen jetzt hier eben zusammen. Also wir hatten schon ein oder zwei Ausreißer manchmal, aber jetzt ist es wirklich so, dass die beiden Storylines zu einer zusammenkommen. Denn als dann Picard und Riker eben sich diese ganze Untersuchung anschauen, die ja dann komplett auf diesen Datenchips eben drauf ist, also alles, was sie rausgekriegt hat können, stellt sich raus, dass. Sie hat ja gesagt, sie hat zwei Spione quasi, also sie hat zwei Assets unterwegs, denen sie vertrauen kann. Und diese zwei, die melden sich jetzt. Und da sind natürlich Worf und Ruffy.
Ruffy
beziehungsweise
Musiker.
Worf sitzt dann da und sagt, Moment mal, hallo Captain und Admiral, schön sie zu sehen, aber wo ist Ro? Ja, Ro Laren. Und dann müssen die ihm natürlich erstmal die schlechte Nachricht geben. Aber dann wird eben klar, okay, Ro war also die Kontaktperson in Starfleet Intelligence für Worf. So wie Worf die Kontaktperson eben für Ruffy war. Ja, und dann kann's losgehen. Ja, du sagst es. Dann, dann, dann.
Na dann. Ja, ich find's halt krass, dass Ro ja auch gesagt hat, sie ist überall hingegangen, ne? Also sie hat's überall hingetragen und gut, ich meine, sie hat sich jetzt zum Ziel gemacht, spätestens jetzt. Das ist also eine sehr, sehr gefährliche Kiste. Als die Nachricht war, also als Ruffy und Worf die Nachricht bekommen haben, find another way, habe ich gedacht, ist Janeway? Müssen sie einen anderen Weg finden, so wie sie einen anderen Weg nach Hause finden musste? Ist es das?
Okay.
Da ist es auf jeden Fall mit mir durchgegangen. Nee, das war natürlich so viel schöner. Ach ja, Worf.
Ja, aber das erklärt natürlich
bestimmt auch.
Ja.
Du dachtest bestimmt auch, so kann es jetzt nicht zu Ende gehen.
Ich finde es vor allen Dingen, wir hatten kurz mal andiskutiert, wie sinnvoll wir das finden, dass Worf quasi in dieser Position ist. Und da hatten wir mehrfach schon gesagt, dass wir das eigentlich sehr schlüssig finden, wenn wir uns seine Vita anschauen, weil er ja eben auch als Sicherheitsoffizier ja sowohl auf DS9 als auch ja in TNG gearbeitet hat. Also von der Seite aus ergibt das Sinn. Und dass er dann eben bei Starfleet Intelligence gelandet ist, beziehungsweise er ist ja mehr so ein Freelancer. Also ich glaube, er ist ja nicht bei Starfleet Intelligence, sondern er ist quasi Freelance tätig für Starfleet Intelligence. Und ich glaube, dass nämlich Ro sozusagen außerhalb von Starfleet Intelligence vielleicht geguckt hat. Und dann bei Worf gelandet ist. Also der ist nicht richtig drinne, aber auch nicht richtig draußen, weil sie halt Angst hatte, dass sie innerhalb von Starfleet Intelligence vielleicht niemanden kriegt, der nicht schon kompromittiert ist sozusagen.
Interessant.
Also wäre jetzt mein Gedanke dazu. Aber um jetzt nochmal uns die Story um Worf und Ruffy anzugucken, die ist ja jetzt nicht so lang. Die beginnt damit, dass wir auf Worf und Ruffy treffen, wie sie miteinander kämpfen. Und Worf natürlich dann seine, also wir haben ja hier ganz klassisch Mentor-Mentee-Beziehung auch. Und dann Ruffy natürlich immer sehr, wie sagt man, temperamentvoll und stur ist. Und er dann eben auch sagt, ja, Moment, man kann anhand sozusagen anhand des Übermutes deines Gegners kannst du quasi auch die Schwäche deines Gegners feststellen. Und in dem Moment, in dem sie dann halt weiterkämpfen will, da fällt er auf die Knie und meditiert dann. Und ich dachte so, hä, what? Und sie so, ja, meditier du ruhig. Und ich frag mich halt, ob der sozusagen in dem Moment immer meditiert, in dem seine eigene Wut dann überhand nimmt. Weil er war ja mal so wie Raffi, aber er hat ja jetzt geschafft, durch Meditation und was nicht immer, sozusagen einen Ruhepol in sich zu finden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, immer wenn er dann wieder in den alten Wurf zurückfallen will, sagt er, nee, stopp, eine Runde Meditation.
Ja, oder er ist einfach sehr, sehr clever, muss kurz verschnaufen und tut dann so, als ob er meditiert.
Das kann natürlich auch sein, ja, natürlich. Übrigens, diese ganze Kampfszene, die war wohl sehr, sehr, sehr viel länger als das, was wir da gesehen haben. Und Michelle Hurd und Michael Dorn haben im Ready Room ein langes Interview gegeben. Es war sehr, sehr entzückend. Die beiden haben auch offscreen eine sehr, sehr schöne Chemie miteinander. Und die haben halt erzählt gehabt davon, wie viel Spaß ihnen das gemacht hat, dieses wirklich körperlich-physische zu spielen mit eben den Stunt-Koordinatoren. Das ist ja alles choreografiert und so weiter. Und auch Michelle Hurd hat gesagt, das fand ich so süß. Sie meinte, es gibt da draußen so viele Schauspielerinnen und junge Mädchen, die jetzt eben Schauspielausbildung machen und was nicht alles. Und die machen alle hier diese ganzen Kurse von wegen Stuntkampf und Showkampf und Bühnenkampf. Und alle träumen davon, dass sie eines Tages irgendwie hier das große doppelwandige Schwert irgendwie zücken und schwingen können. Und du hast aber nie die Gelegenheit. Und sie meinte, ich bin seit 30 Jahren in diesem Schauspielberuf und es ist das erste Mal, dass ich in meinem Leben so eine richtige Kampfszene mit Schwert und Messer und allem drum und dran bekomme. Habe, ja. Und das möchte ich halt jetzt auch entsprechend auskosten. Und das haben die beiden auch ausgekostet, ja. Und cool. Dann kommen im Ready Room, kommen dann auch die Stunt-Koordinatoren noch zu Wort und die loben die natürlich auch dann die beiden und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Der Stunt selber war halt, wie gesagt, der Kampf war irgendwie dreimal so lang als das, was wir da gesehen haben. Und vieles ist auch irgendwie natürlich aus diesem Miteinanderkämpfen entstanden. Also zum Beispiel eben bestimmte Moves oder so oder bestimmte Reaktionen und so weiter sind halt entstanden aus der Art und Weise, wie die beiden dann umgegangen sind miteinander. Und
also intuitiv.
Intuitiv, genau. Oder eben aber auch immer so, meinst du nicht, was wäre, wenn, könnten wir hier nicht das und das so und so und so? Also so dann auch. Und das Stunt-Koordinator hat es dann eben mit einfließen lassen. Also hat gesagt, ja Mensch, nicht schlecht und so. Genau.
Also kollaborativ ist sowieso immer der beste
Weg. Ja, absolut.
Was authentisch zu machen. Und was ich einfach super geil fand, ist, dass wir einen Kampf bekommen haben mit diesen Waffen und es sah wirklich aus wie ein Kampf und nicht halt diese Choreografie mit diesen Schwertern, die damals im 4:3 Fernsehen noch nicht mal gefährlich klingen durften. Ja, die durften nicht so gefährlich klingen. Da war das so plong, 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 oh, und es war immer dieses Schieben. Die mussten sich immer schieben. Die dürften nicht so viel attackieren, die mussten immer hier.
Also es war mehr so, als ob sie eine Kater gehen oder so. Ja, ja, genau. Ja.
Das war schon cool. Aber dieses Meditieren, das hat mich halt auch an diese ganzen Action-Kampfsport-Filme, die man so kennt, erinnert. Aber ich bin nicht versiert genug. Da sind jetzt die Mandalorian-Fans gefragt, die halt so diese Klassiker kennen, wo Mandalorian sich ja auch viel dran anlehnt. Ja, so dieser Meister, der sich dann halt mitten im Kampf hinsetzt, meditiert und dann puh, 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 puh. Also, ja.
Ja, aber das steckt da halt alles auch mit drinne, absolut, ja, richtig. Ja, also das hat einfach schon mal Spaß gemacht, die beiden da einfach so zu sehen. Und wie gesagt, die beiden funktionieren halt auch onscreen wunderbar miteinander, habe ich ja schon gesagt. Und jetzt ist es so, dass sie während also sie da kämpfen, ihren Kampf kurz unterbrechen, weil nämlich eine Nachricht eingeht von Worfs Ansprechpartner, wie wir später ja erfahren, dann Ro Laren. Denn sie hatten darum gebeten, dass sie eben das Daystrom-Institut oder Daystrom Station eben erforschen können. Und da bekommen sie jetzt aber eine Absage. Also quasi die Mission ist denied. Und dann kommt aber hinterher, wie du schon gesagt hast, eben Find Another Way. Und da wundert sich ja auch Raffi noch, Moment mal, wenn es uns quasi versagt wird und wir nicht weiter daran forschen sollen, warum sagt sie dann hinterher noch, findet einen anderen Weg? Also macht uns trotzdem Mut, dass wir weitermachen sollen. Und da kommt ja dann Worfs Vermutung, der sagt, ja, er glaubt, dass dieses denied, also das, die Abweisung, dass das eine Anweisung ist, die von jemandem kommt, der über Raffi, über seinem Händler drüber sitzt, also über seiner Kontaktperson. Und die Kontaktperson, so gut es ihr eben möglich ist, trotzdem versuchen möchte, dass da weiter dran gearbeitet wird, ohne dass sie sich konkret gegen die, also ihren Chef sozusagen stellt. Also alles schon sehr schwierig, aber auch er ahnt, also kompromittiert, er weiß offensichtlich auch Bescheid. Und was ich hier aber so lustig finde an der ganzen Situation ist, dass hier natürlich ganz genau 1:1 die Situation zwischen Ruffy und Worf sich widerspiegelt. Also so, wie quasi Worf Ruffy gesagt hat, sie soll nicht weiter erforschen, genauso kriegt jetzt Worf von seinem Kontaktperson gesagt, er soll nicht weiter dran forschen. Und genauso wie Ruffy sich dann quasi gegen Worf aufgelehnt hat und seine Anweisung, genauso lehnen sich ja jetzt auch Worf und Ruffy quasi gegen die Anweisung von Ro auf, wobei in dem Fall wir ja wissen, was sie ja eigentlich möchte, dass er weiter forscht. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Spiegelung.
Ja.
Ja, naja, und dann kriegen wir halt so schön gesagt, Daystrom Station oder Daystrom Institut wird eben von einer AI gesteuert beziehungsweise geschützt, die eben ein Einbrechen fast unmöglich macht. Und da fragt man sich natürlich, wie konnte dann bitte Sneed, der ja jetzt wirklich nicht der allerintelligenteste ist, dort einbrechen? Und dann sagen sie sich, okay, der muss dann also entsprechende Kontakte haben. Wen gibt es da an Kontakten im Umkreis von Sneed? Aha, okay, da gibt es einen sogenannten Kryn, der ist wohl da eben der Oberwarlord, da in diesem Gebiet. Ja, genau, in diesem Gebiet. Und an den müssen sie rankommen. Da war auch kurz meine Frage, wenn da schon so schön gesprochen wird von einer künstlichen Intelligenz, die komplette Daystrom Station steuert. Könnte das vielleicht Moriarty sein? Oder Loa? Fragezeichen? Also diese künstliche Intelligenz eben.
Das klingt gut. Also bei Moriarty war noch meine Frage, weil ich habe am Anfang gedacht, ja, der muss ja eigentlich wiederkommen, weil im Abspann war auch von Hologramm die Rede. War der im Teaser? Ich weiß es nämlich nicht mehr.
Ja, der war im Teaser. Aber der war halt auch nur ein, und man weiß, dass er nur in einer Folge vorkommt.
Ah, okay. Ja, also beziehungsweise das wirkt doch wie gemacht für ihn.
Also ob er nur in einer Folge, aber zumindest weiß man bis jetzt nur von einer Folge. Vielleicht kommt er ja auch in mehreren vor, aber ich dachte auch so, weißt du, da wird ein riesen Bohai drum gemacht und dann steht da irgendwie in der IMBD nur eine Folge, da war ich ein bisschen enttäuscht.
Ach na ja, ich meine, die müssen ja alle irgendwie vorkommen und können nicht alle nur einen Videocall machen.
Naja. Die Frage ist natürlich auch, Geordi muss ja auch noch vorkommen und der leitet ja eigentlich das Föderationsmuseum, aber mich würde nicht wundern, wenn der da nicht auch irgendwie mit dem Daystrom-Institut irgendwie connected ist oder so.
Der leitet das Museum?
Ja. Das erfahren wir ganz am Anfang, ganz am Anfang, da packt doch Picard seine Sachen zusammen und dann sagt er, er möchte dieses große Bild von der Enterprise D doch an Geordi spenden, weil der ja das Föderationsmuseum leitet.
Ach ja, wahrscheinlich macht er das so nebenbei, weil der war doch involviert in den Bau der Synthetischen und dementsprechend...
Ja, die Frage ist halt, ob er das noch macht. Ich glaube, der ist heraus mittlerweile, oder?
Ja, das macht total Sinn.
Aber es würde natürlich Sinn ergeben, dass er irgendwie mit Lore vielleicht noch irgendwie verknüpft ist, dass sie ihn da vielleicht für seine Expertise noch ranholen oder so.
Oh ja, bitte.
Ja.
Also, so oder so, ich habe die ganze Zeit auch immer Institute
und
statt Station gesagt. Und also nochmal zur Erinnerung, das Institut war auf der Erde... Und ja. Die Station ist jetzt irgendwo im Weltall, ne?
Ich dachte ehrlich gesagt, es wäre das Gleiche. Yeah. Aber du hast offensichtlich recht. Also Station ist auf jeden Fall irgendwo im Weltall.
Ja, vielleicht, ich meine, in das Institut wurde ja ein paar Mal eingebrochen. Vielleicht haben sie gesagt,
ist das Institut nicht auch in Japan irgendwo, war das nicht? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber du hast recht. Ja. Stimmt, es ist ein Unterschied. Es gibt das Daystrom Institute auf der Erde und es gibt die Daystrom Station. Ich habe immer Institut gesagt, meinte aber die Station.
Ja, das macht total Sinn, weil das Institut war jetzt nicht so groß und da kannst du auch nicht den ganzen gefährlichen Kram da lagern. Mhm. Also haben sie wahrscheinlich so eine Art Knast für ihre ganzen komischen, Forschungsprojekte.
Wobei, wir wissen Lower Decks, die Frage ist, wie viel von Lower Decks es wirklich kennen. Aber wir wissen ja aus Lower Decks, dass diese ganzen verrückten Computer, die alle irgendwie Allmachtsfantasien haben und die Galaxie erobern wollen, die stehen alle im Daystrom Institut. Also das würde ja auch für Moriarty Sinn ergeben. Der hat ja auch, finde ich, so ein bisschen, der läuft auch so in die Schiene Allmachtsfantasien. Also da haben auch Leute zu mir gesagt, nein, stimmt ja gar nicht, er will ja gar nicht die ganze Welt erobern. Ja, aber bitte, also er ist schon relativ nah dran am
Er wollte eigentlich seine Schranken raus.
Richtig, genau. Ja, aber
der ist doch ideal, um andere Verbrecher davon abzuhalten, dort einzubrechen.
Ja, das war eben mein
Gedanke.
Und
sich halt was auszudenken.
Dass sie ihn sozusagen eingestellt haben und dass er dadurch, dass er quasi die ganze Station belegt, dann hätte er auch genug Speicherplatz quasi, um da sich frei zu bewegen. Plus, wir haben hier eine Referenz auch noch zum Holo-Emitter. Und das würde ja dann, dass er quasi auf der Station sich komplett frei bewegen kann.
Aber, vielleicht ist er der Einbrecher. Weil Kryn hat doch irgendwie so ein Gadget, irgend so ein Dongle, den er benutzt hat, um die AI auszutricksen.
Ja, sieht das aus ist vielleicht Moriarty. USB-Stick, oder?
Ja,
was er ihm da gegeben hat. Ja, das habe ich nämlich auch überlegt gehabt, dass das vielleicht Moriarty sein könnte. Das war mein zweiter Gedanke. Beides also entweder gut. Oder. Genau. Ja,
nehmen wir beides.
Genau. Also auf jeden Fall läuft nämlich darauf hinaus, sie finden dann eben Kryn, der sich als Ziehbruder von Sneed herausstellt. Also die sind zwar nicht Fleisch- und Blutbrüder, aber quasi wie Brüder sind zusammen aufgewachsen da in diesem Ghetto. Und tada, er ist vulkanisch. Also wir haben einen vulkanischen Verbrecher-Boss, der dann auch noch so schön sagt, there could be no utopia without crime, ergo an organized criminal enterprise is logical. Ich finde das so schön, weil die Vulkanier können sich eh alles logisch machen. Aber wir hatten halt auch noch nie, soweit ich mich erinnere, einen vulkanischen Verbrecher in dieser Form. Wir hatten mal diese vulkanische Terroristen-Logik-Gruppe. Aber so ein Verbrecher wie jetzt hier, wirklich so ein
Gangster,
so ein Gangster, genau, haben wir noch nie vorher gehabt. Und ironischerweise trägt er ja auch noch so dieses fette Idex-Symbol an der Kette um den Hals.
Es ist so geil.
Ich weiß.
Ja, wie so ein dickes Goldkreuz.
Ja, genau.
So ein Gangster.
Genau. Aber ich meine, es ist natürlich erstens die Referenz natürlich, so diese Gangster-Goldkettchen, aber dann halt natürlich auch ausgerechnet das Edex-Symbol, das ja einfach sagt, Toleranz gegenüber allen. Und ich meine, als Verbrecher hast du ja genau das nicht. Ja, also im Grunde trägt er was zu Schau, was so entgegen dem geht, was er lebt. Deswegen dachte ich, ach, also hochironisch alles. Ja.
Ja, aber auch irgendwie so passend. Also außer das Make-up, das fand ich fürchterlich. Also ich fand den Schauspieler ein bisschen fehlbesetzt.
Dieses Tattoo, das er unterm Auge hatte, oder was fandst du fürchterlich? Weil sonst hatte er ja nicht so viel.
Einfach, wie er abgeschminkt war und wie halt die schwarzen Augenbrauen, das kam irgendwie bei meiner Bildschirmauflösung und Kontrasteinstellung nicht lecker rüber.
Okay, ich habe keinen großen Bildschirm, ich kann es also gar nicht, ich weiß es nicht. Ich hatte auch kurz gedacht, der ist Romulaner, ehrlich gesagt, weil er auch so ein bisschen, ja, sah ein bisschen zerzaust aus von Vulkan.
Ich hab gedacht, der soll halber Ferengi sein. Mit den Ohren, weißt du?
Okay, naja, aber
lustig.
Auf jeden Fall fand ich spannend, dass wir hier mal einen Vulkanier präsentiert bekommen haben. Ich finde es ein bisschen unglaubwürdig, aber ist okay. Interessant da auch noch, als sie sich Kryns kriminelle Akte anschauen, weil Worf und Ruffy gucken ja dann vorher auch kurz in seine kriminelle Akte rein, da ist es so ähnlich wie in der Akte von Sneed, da haben sie auch reingeguckt. Da sehen sie also als bekannte Associates, also als bekannte Leute in seinem Umkreis, haben wir Morn, Brunt und Okona. Und bei Sneed hatten wir Morn, Brunt, Okona und Quark. Genau, also da hatten wir noch einen mehr. Aber ich finde schön, dass wir hier eben so kurze Shoutouts bekommen, eben zu Morn, Brunt und Okona, die wir ja eben aus DS9 beziehungsweise aus TNG kennen. Ja,
ausgerechnet also sehr Brunt.
Schön. Ja, FCA Brunt, genau. Und sehr schön dann auch noch Kryn, der im Grunde in einem wunderbaren Zitat eigentlich bisher die ganze Staffel zusammenfasst, finde ich. Er sagt nämlich, in my world, loyalty is what passes for family. Ja, also in meiner Welt ist Loyalität das, was als Familie zählt. Und zur Erklärung, warum eben Sneed eben sein Bruder war. Und es passt natürlich ganz wunderbar.
Das passt wunderbar. Was ich ihm überhaupt nicht abgenommen habe, war dieses, wir brauchen jetzt einen Grund, um einen epischen 1:1 Kampf zu haben.
Ja, das war so ein bisschen so ein bisschen Klischee, genau. Erstmal fängt es damit an, dass er ja auf Ruffy schießen lässt und sie sich ja dann in Luft auflöst und ihr so, hast du etwa gedacht, ich würde nicht erkennen, dass sie einen Holo-Emitter trägt? Ruffy ist ja dann irgendwo als Sniper sozusagen, liegt sie da rum und soll eigentlich ja Kryn abschießen, aber dummerweise ist Kryn dann doch nicht so auf den Kopf gefallen, er ist ja auch Vulkan, ja haha. Und Ruffy wird dann eben gefangen genommen und dann müssen die beiden ja gegeneinander antreten, aber hier eben auch eine kurze Referenz zum Holo-Emitter. Wie wir ja ihn vom Doctor in Voyager kennen. Der ist nicht angekündigt. Ich glaube auch nicht, dass er auftauchen wird. Ich glaube, was hier halt vorgeshadowt wird sozusagen, ist wieder Hologramm und kann sich bewegen außerhalb des Holodecks etc. Naja, dann haben wir eben diesen epischen Kampf zwischen Worf und Ruffy, die ja dann gezwungen werden, gegeneinander anzutreten, wo Worf ja noch so tut, als wäre da voll im Kampf drinne und so. Aber oh Wunder, Ruffy gewinnt und ersticht Worf nämlich. Und ganz ehrlich, ich habe keine einzige Sekunde in dieser Folge auch nur gedacht, dass Worf irgendwie sterben wird, geschweige denn extrem verletzt wäre. Und ich finde das so lustig, weil ich habe da wirklich, also ganz ehrlich, ich habe keine Sekunde gedacht, dass es auch nur ein Thema sein könnte. Und habe jetzt aber ganz viele Leute gehört im Fandom, die gesagt haben, oh mein Gott, und dann habe ich gedacht, Worf ist tot. Und ich so, was? Nein. Also, das war das Einzige an dieser Folge, was mir wirklich völlig klar war. Worf wird definitiv nicht sterben. Ja.
Habt ihr kein Vertrauen in diese Staffel Picard? Wer hat euch enttäuscht?
Naja, und das hat er ja dann eben auch nicht. Es stellt sich heraus, dass das Ganze eine große Finte war, obwohl Ruffy hat ihn schon angestochen, aber halt nur so, dass es nur ein bisschen wehtut und er ein bisschen Blut verliert, aber nicht, dass er stirbt. Und ich dachte noch so, geil, halt nur ein bisschen Blut verlieren, sonst nix. Ja,
ja, super. Und dann so sein Signature-Move, so
Und dann natürlich aber auch noch, genau, und dann aber auch noch nicht nur sein Signature-Move, sondern auch sein Signature-Zitat. Also heute ist ein guter Tag zu sterben. Also, oder was sagt er doch immer so? Also sagt er, hat er immer so diesen typischen, dieses typische Wort.
Du bist eine Kriegerin.
Genau, ja. Genau.
Also,
ja,
okay.
Also war schon
Theaterstück.
War schon nett. Ja.
Ja, in dem Moment, wo er das gesagt hat, habe ich gedacht, okay, jetzt ist es auf jeden Fall fake, weil es ist einfach Drama und er liebt ja auch klingonische Oper.
Ja, also und aber Worf ist schon so ein kleines Dramatier, das stimmt schon, also so ein Dramalama, ja. Naja, und dann sagt er auch noch ja und dann sagt er dann auch noch hier unser Vulkanier, aber du warst doch tot. Und dann sagt er, ja, ich habe die Kales-Methode angewendet, bei dem ich meinen Herzschlag fast zu nichts herunter reduzieren kann, sodass man denkt, ich sei tot. Und ich so, ja genau, ist gut, ja genau, bla bla. Aber die Konsequenz ist, wir bekommen hier übrigens auch noch einen kurzen Shoutout an Admiral Janeway und die Konsequenz ist dann aber, wie gesagt, gibt ihnen mehr oder minder freiwillig jetzt natürlich mit Waffe im Anschlag, gibt er ihnen eben die Technik, die dazu geführt hat, dass er die Daystrom Station eben infiltrieren konnte. Sieht halt aus wie so ein Datenchip und ob da jetzt Moriarty drauf ist oder was auch immer es ist, wir werden es, denke ich, spätestens nächste Woche dann sehen. Ja, und jetzt sind wir durch.
Das war so schön.
Ja, es gab noch eine Kritik im Fandom, die ich gehört hatte, wo ich dich nochmal fragen wollte. Und zwar, wir haben ja beide gesagt, wir mochten, dass Rose zurückgekommen ist. Und wir mochten auch eigentlich, dass sie gestorben ist, mochten wir vielleicht nicht. Aber wir mochten, dass sie zumindest einen versöhnlichen Abschluss mit Picard dann doch noch bekommen hat. Und da hatte ich jetzt aber mehrfach gehört, dass sich einige Leute halt einfach geärgert haben, dass mit Ro ja einfach ein weiblicher Charakter dafür umgebracht wird, dass im Grunde Shaw, nämlich ein männlicher Charakter, davon überzeugt wird, dass eben Formwandler Starfleet infiltriert haben. Also es geht ja in erster Linie darum, Shaw zu überzeugen in diesem Moment, weil Riker und Picard sind ja überzeugt, ja. Und da ist halt die Frage, ob man, also erstens verschwendet man damit ja einfach ganz viel Potenzial der Figur, aber vor allen Dingen schiebt man damit quasi die weiblichen Charaktere oder den einen weiblichen Charakter, den man jetzt hat, den schiebt man dann quasi mit diesem Move auf die Ersatzbank, indem man sie eben killt, während die männlichen Charaktere hier einfach im Spiel bleiben dürfen, ja? Also ein Shaw, ein Riker und ein Picard sind weiter eben dabei und eine Ro wird dann eben quasi geopfert als weiblicher Charakter und ist jetzt raus.
Ja, also Ersatzbank, mehr halt Grabstein.
Ja.
Also, naja, ich sag mal so. Sie hat mega gut abgeliefert und es gab ein Ende der Geschichte für sie und sie durfte sich opfern, um zu zeigen, was in ihr steckt. Wenn ich das jetzt natürlich mit Shaw in Kontext setze, ja, nicht so günstig. Aber der wurde zum Glück nicht mit ihr in Spannung gebracht, so dass es ja wirklich nur um Picard und sie ging. Ich hätte gedacht, dass wir genau so eine Szene mit Shaw sehen. Weil er halt so ein Stinkstiefel ist und wir immer mehr Sympathie für ihn haben dürfen, dass er sich auf jeden Fall opfert und sagt, ja, okay, ich hab's jetzt gefressen, Starfleet ist einfach, ne? Aber er hat ja dann diese Survivor's Guilt und der wird er sich nicht einfach opfern. Da steckt noch was drin, ja. Und klar, man kann das in Kontext setzen. Ich habe das nicht so gesehen, wenn jetzt Michelle Forbes gesagt hat, alles klar, ich komme zurück, aber das muss halt, also ich kann eine Folge machen und dann will ich aber auch ganz viel Screentime haben und dann gehe ich zurück zu was auch immer ich gerade drehe. Dann finde ich es alles total nachvollziehbar. Die Perücke finde ich nicht nachvollziehbar. Was ist da passiert?
Ja, das ist nicht schrecklich, oder? Also Leute, ich kann ja verstehen, dass sie längere Haare haben soll, aber die Perücke, die geht halt irgendwie nicht. Also das ist ja.
Ja, ist einfach die Hairline. Weißt du, ich meine, sie hat ja eigentlich die perfekten Haare und ich meine, damals haben sie ihr halt so ein Haarband drum gegeben. Ich nehme an, das hatten sie dann auch dran und haben dann kurz vor Drehbeginn gesagt, nee, komm, mach das ab. Bitte. Jetzt haben wir keine andere Perücke. Ja, komm, scheißegal, mach's ab. Kämm noch mal drüber.
Aber ja, da müssen wir halt jetzt, müssen wir jetzt mit leben.
Mhm. Ja, aber es gab auch, und das wissen wir doch von Drag Race, es gab doch auch während der Pandemie total Mangel an Perücken und Schuhen und lauter so Sachen.
Ja, aber
also, halt gern mal in China produziert wird.
Ja, ob das vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, ich glaube es eher nicht. Aber wer weiß, was da für Ausreden kamen. Aber es war so ein bisschen, ich habe sie tatsächlich auf den ersten Blick nicht erkannt. Ich dachte erst, es ist eine andere Schauspielerin. Und also shame on me, aber ja, es war so ein bisschen so, oh, okay. Wie gesagt, wir haben Ro als ein Überraschungs-Cameo. Ich hoffe ja, also sagen wir so, ich hatte ja gehofft, dass wir vielleicht, obwohl alle gesagt haben, dass es definitiv nicht passieren wird, hatte ich ja gehofft, dass wir vielleicht doch noch Sela oder so als ein Überraschungs-Cameo bekommen. Aber die würde halt jetzt hier in dieser Story, die wir bisher präsentiert bekommen haben, absolut keinen Sinn ergeben. Aber es wäre halt schon irgendwie geil gewesen, so Denise Cosby nochmal irgendwie...
Ach so.
Als Sela dann halt irgendwie auftauchen zu sehen, weil als was anderes kann sie ja nicht auftauchen, als andere Figur.
Ja, vielleicht haben sie das versucht während der romulanischen Storylines und da hat es nicht geklappt.
Also hier wird es halt jetzt innerhalb dieser Story, glaube ich, würde das keinen Sinn ergeben, weil es zu viel, jetzt noch die Romulaner mit reinzubringen, ich glaube, das geht nicht. Aber ich hoffe, dass wir vielleicht den ein oder anderen Cameo-Auftritt, Überraschungs-Cameo-Auftritt noch bekommen, unabhängig eben von Lore und Moriarty, die wir ja wissen.
Also Lore wissen wir, also wir wissen zumindest Brent Spiner.
Ja, also ob er Lore ist, wissen wir nicht, da hast du recht. Es kann auch vielleicht auch Before sein oder wer, nee, oder gibt es Before noch? Ich weiß es gerade nicht. Aber es gibt auf jeden Fall, also der ist ja zwar in Teile in der Schublade, aber es gibt ihn, glaube ich, noch. Er kann ja, wer auch immer kann er sein, aber ich vermute mal, also die Vermutung waren bisher, dass er als Lore auftaucht, ja.
Ey, muss, auf jeden Fall, weil es geht ja darum, die Sachen zu Ende zu bringen und die großen Fragen, die man sich stellen kann, da gehört eben auch Lore dazu. Was ist eigentlich aus Lore geworden, nachdem er es mit den Borg verkackt hat? Entschuldigung.
Ja, klar. Ja, na gut.
Ja, und da denke ich eben, da hat er sich eine andere Verbindung gesucht, die er sich unterjochen kann, aber... Also ich glaube ja immer noch, dass über der großen, kleinen, wie auch immer, Verbindung ein Big Bad steht.
Mhm,
und ich finde es jetzt sehr interessant.
Ein einzelner Big Bad, okay.
Nee, nicht, also eine Partei.
Mhm.
Eine Big Bad Partei. Und wenn das jetzt wirklich die Paargeister oder so eine fremde Macht sind, fände ich das schon sehr cool.
Mhm.
Wenn es jetzt nur Lore wäre, fände ich das sehr klein. Sehr klein, 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 klein. Aber wenn er noch ein Player wäre, der halt auch irgendwie dazu beigetragen hat, da Mist zu bauen, dann ist okay.
Ja, also es gibt, ja. Ja. Ich würde sagen, ja zu allem. Tausend und eine Theorie, tausend und ein Ansatzpunkt. Und wir haben bestimmt auch noch tausend und eine Sache vergessen. Aber so grundsätzlich haben wir jetzt echt heute alles durchgeleiert und runtergeraten, was zu raten es geht. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, es war wirklich schön. Also es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich habe ja am Ende immer das Gefühl, ich habe alle platt geredet, weil ich einfach auch so ein bisschen nacherzählend durch die Folge gehe. Aber ich denke mir halt immer, wer weiß, also in der Regel die Leute, die uns zuhören, haben die Folge schon gesehen. Aber vielleicht ist ja auch der ein oder andere dabei, der sich eben vielleicht nicht so in Star Trek auskennt, weißt du? Deswegen halte ich mich da immer relativ nah an der Story.
Ja, ist gut.
Wunderbar. Dann herrlich. Ganz lieben Dank, dass du da warst, dass du mitgeklönt und geraten und spekuliert hast.
Ich habe zu danken.
Und dann, dann höre ich dich schon nächste Woche. Ich wusste es.
Ach nee. Im Privaten, im Kleinen. Ich rufe dich an und ich stelle mich auf dem Balkon habe ich nicht, aber ich rufe mal Richtung, lass mich kurz überlegen, nie ohne Seife waschen, welche Richtung. Egal, also ich brüll mal in deine Richtung rüber. Und
mach das mal, genau.
Ja. Twitter geht ja auch noch.
Genau. Ja, ihr Lieben, dann, wie gesagt, folgt Eve J, hört euch die Kommentare an, sofern es möglich ist. Ach, da wollte ich vorhin noch fragen. Du hattest gesagt, du postest sie jetzt ja auf Patreon. Das heißt, da können aktuell aber auch nur deine Patreon-Follower dich hören, wenn sie dich hören wollten, oder?
Ja, also ich habe es jetzt öffentlich gemacht.
Ah, okay.
Ich hatte halt mit Abstand die ersten nur für die Patronettis, aber es ist gratis, also es ist eigentlich, man kann es eigentlich öffentlich machen für alle. Und ich denke mal, sollte ich das jetzt noch so beibehalten, vielleicht löst Adrian mich auch noch ab. Liebe Grüße an der Stelle.
Dann, du meinst, er gibt dann auch Kommentare ab oder du meinst, ihr macht dann was zusammen?
Ja, also wenn er mich in einem Kommentar ablösen würde, wäre das ja auch ganz gut, weil wir wollen ja auf jeden Fall noch eine Zusammenfassungsfolge machen.
Mhm.
Also vielleicht mache ich dann wieder auf Soundcloud so eine Playlist, wo man die Kommentare so weghören kann. Da kommt dann wahrscheinlich auch eine Stunde zusammen. Yes. ich denke, wir machen dann wieder eine tolle, ja, Zusammenfassungsfolge in unserem narrativen Stil. Und da freue ich mich auch schon total drauf. Also liebe Grüße an meinen Captain. Und natürlich auch liebste Grüße an deine Crew, die jetzt nicht hier ist.
Ja, danke.
Best mit euch, kommt wieder.
Stellvertretend genau in Empfang. Ja, also wir werden dann ab April werden wir wieder in alter Besetzung, in je nachdem, wer dann halt wann wie kann. Mhm. Aber wir werden in alter Besetzung ab April dann wieder zusammen sein. Und ich muss dann mal gucken, vielleicht bin ich dann auch mal für eine Zeit lang weg, weil ich ja umziehe. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Also an und für sich würde ich ja sagen, jede Aufnahme prokrastinieren und so ist besser als jeder Umzug. Aber wer weiß, ob das am Ende nicht eine zeitliche Frage ist. Da muss ich einfach mal gucken.
Ja.
Ja.
Also ich wünsche dir einen guten Umzug. Ich wünschte, es gäbe schon einen Transporter. Wäre das nicht toll? Wäre es nicht praktisch?
Es wäre so toll. Na gut.
Okay, meine Liebe.
Dann bis zu irgendeiner nächsten Gelegenheit. Ich denke, wir werden uns auf jeden Fall wieder mal bei Trackgasm hören. Und ansonsten, ihr Lieben da draußen, schickt uns gerne euer Feedback. Habt ihr auch 17.000 Theorien? Dann her mit euren Theorien.
Ja, bitte.
Wir hören sie sehr gerne und werden sie auch gerne hier quasi on-air diskutieren. Das Ganze entweder an trackgasm.de über unsere Homepage oder gerne auch per E-Mail oder aber info@trackgasm.de oder aber auch über Twitter, dann direkt an mich, beziehungsweise an trackgasm@trackgasm oder an Mastodon. Da sind wir auch mit @trackgasm unterwegs, beziehungsweise ich bin da auch mit Dunderklumpen80 unterwegs. Das heißt, alle Türen sind offen, alle DMs sind offen, alle Kanäle sind offen. Lasst es uns wissen, wenn ihr euch Theorien unter den Nägeln brennt, die ihr loswerden möchtet.
Oder Feedback.
Ja, natürlich, so selbstverständlich.
Im Allgemeinen.
Sehr schön.
Ja, also,
dann macht's gut.
Ich grüße.
Tschüss.
Tschüss.